Hallo zur Geekzone Watch Folge 110. Wir schreiben den 3. Oktober 2025, Tag der Deutschen Einheit. Und heute mit dabei der Fips.
Guten Abend.
Und der Fips erzählt uns sicher auch gleich, was er heute so vorhat.
Nö, nein, ich natürlich erzähle dir heute so vor. Wir waren ja bei Tag der Deutschen Einheit noch gefangen. Natürlich erzähle ich euch, was ich heute so vor.
Alles für den Gag und dann einfach mal einen Einstieg versaut.
Aber gut. Ja, klar. Aber Hauptsache erst einmal selber über sich selber totlachen. Das ist besonders wichtig. Ich mache heute so einen Helden in Strumpfhosen-Rundumschlag mit Gen V, dem Spin-off zu The Boys. Superman und Fantastic Four hauptsächlich. Habe aber noch einen ganzen Haufen anderer Themen, die ich mal kurz ansprechen werde. Und auch Christian werde ich seine Meinungen nicht alleine lassen.
Ja, genau, ist mir schon aufgefallen. Superhelden-Fips heute. Außerdem mit dabei der Christian.
Oktober ist. Und wenn der Fips in Superhelden-Laune ist, bin ich in Horror-Laune. Deswegen haben wir auch erstmal eine Horrorserie, mit der wir alle abgeschlossen haben. Ob wir sie auch alle zu Ende gesehen haben bei Alien Earth, das wird sich nachher zeigen. Dann gibt es natürlich den gewohnt beliebten Ausblick auf mein Horror-Oktober-Programm. Und da habe ich natürlich auch schon gestartet, weil der 3. Oktober ist ja schon im Oktober. Und ich erzähle euch was über Weapons, den Film, auf den ich mich so gefreut habe dieses Jahr. Und dann haben wir uns noch einen Ballerfilm angeschaut, der Philipp und ich, nämlich Ballerina.
Ach, ist das nicht
statt Ballermann?
Ach, Ballermann, das ist Ballerina.
Ich dachte, Ballerina. Das hat
Fußball zu tun.
Ballerina.
Das war eigentlich ein Ballerina oder ging es eigentlich um ein Ballspielen des Remote?
Ballerina.
Wir machen weiter. Außerdem dabei. Heute ist Spaß in der Bude. Außerdem wird dabei der Tax.
Servus, Leute. Also, ich freue mich schon riesig auf die Reviews und Tipps von Christian, Horror Oktober und Co. Und ich habe mir Alien Earth mit einem neuen TV auf die Netzhaut brennen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also stay tuned, wird sehr spannend, ja.
Einfach so im Nebensatz auf dem neuen TV, sage ich gleich nochmal was zu. Ich bin auch dabei, meine Wenigkeit, der Peter. Und ich habe es mir gegeben, so richtig. Ich habe nämlich richtig Bock bekommen auf das neue Game Ghost of Yotei, das jetzt rauskam am 2. Oktober, ne? Gestern war Release. Ein Videospiel, exklusiv für die PlayStation 5. Und was ich gemacht habe, ich habe mir drei Filme reingezogen, auf Empfehlung von Christian, um in diese Welt etwas mehr abzutauchen, ein bisschen zu lernen, auch und zu verstehen, wie diese Welt funktioniert mit Samurai und Ronin und sonstigem Spaß, damit ich vielleicht dann noch mehr Bock auf das Game habe. Und da werde ich euch was erzählen. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich, dass ich über solche Filme rede. Eigentlich würde man erwarten, der Christian redet über die. Ich gehe aber davon aus, dass wenn ich darüber spreche, dass der Christian da auch hier und da mal was dazu sagen wird. Richtig, Christian? Du musst mich da, glaube ich, auch hin und wieder korrigieren vielleicht sogar. Oder mir beispringen, wenn ich was nicht check.
Als ob ich ein Klugscheißer wäre. Natürlich war ich das.
Yes, ja, und du hast schon gesagt, endlich Oktober, die Spooky Season, ne? Der Horror Oktober hast du ja schon angeteasert, das wird auch, glaube ich, für dich heute, also Horror wird für dich in den nächsten Wochen sehr wichtig und ist auch heute schon ordentlich am Start. Ja, Fips hat schon gesagt, Superhelden-Streak, ja, da werden wir mal schauen, was die Strumpfhosen so können. Ich im Samurai-Fieber, auch ungewöhnlich. Und dann passieren Dinge, aber mit denen rechnet man eigentlich nicht. Also ja. So, dass in den USA beispielsweise der ganze Staat in der Autokratie umgebaut wird oder der Microsoft Flight Simulator auf die PlayStation 5 kommt oder dass sich der Tax einen neuen TV kauft.
Erscheint im neuen Licht, ja.
Meine Fresse. Und allein schon für dieses Tax-Review seines neuen TVs lohnt sich, glaube ich, zu 1000% dran zu bleiben. Es ist nicht nur so, dass ihr euch jetzt denkt, oh, das muss ich hören, sondern wir drei sind auch unfassbar gespannt auf Tax Review und auf seine Insights, die wahrscheinlich sehr ins Detail gehen können.
Noch ein wenig verängstigt. Ja, ihr müsst ja dann fragen, wie tief ich in die Tiefen der Entscheidungskriterien reingehen soll. es gibt die kurze Variante und dann können wir so eine Variante machen, die ist dann eine Stunde dann einfach zum Schluss.
Vielleicht kriegst du mal deinen eigenen Speedrun-Tax.
Genau. Speedrun. Aber auf jeden Fall wird es wichtig, Tax, dass du uns dann kurzen Background gibst.
Ja.
Wie sich das überhaupt angebahnt hat, bevor du über den TV sprichst.
Weil ja,
das ist
sehr,
jetzt nicht
sehr
so,
gerne.
Dass das eine spontane Entscheidung war, die du einfach mal so getroffen hast.
Spoiler Alert, es war eine spontane Entscheidung.
Am Ende vielleicht.
Ja, das hätte es, glaube ich, nicht geklappt.
Ja. Ja, also ihr seht schon, picke, packe, volles Programm. Wir haben auch wieder ordentlich Quickies dabei. Die werden wir auch richtig quick heute durchziehen. Aber bevor wir in den Content gehen, muss ich natürlich erstmal den Christian fragen, was er heute trinkt.
Ich mach's dir nach. Ich glaube, du hattest das beim letzten Mal. Ich habe Knabe-Cola. Einmal Sugar-Free
und
einmal mit Sugar. Ach, hast du
gar nicht?
Ich
habe es bis heute noch nicht gefunden. Ich mich ärgere es
total. Bei mir im örtlichen Müllermarkt gab es Knabe-Cola. Ich gleich alle stehen und liegen gelassen, habe die Schulhefte von meinem Sohn, die ich kaufen hätte sollen, weggeschmissen und habe mir Knabe-Cola ohne Zucker und null Zucker heißt es ja, und Knabe-Cola normal mal mitgenommen zum Probieren. Und jetzt als erstes taste ich null Zucker.
Großartig. Das heißt aber, du hast sie beide noch nicht getestet bisher. Du kennst
sie beide noch nicht. Ich habe sie mir schwer unterbunden, genau. Bis
geil. Ja, ich suche die ganze Zeit schon von Hand of Blood. Ja, wer es nicht kennt, Knabe Cola. Allein schon der Werbespot ist es wert, dass man die mal probiert. Genau. Ja, da wirst
nachher du... Nachher fragt wieder jemand, ob wir ein Pedo-Podcast sind, ne?
du. Christian, du probierst gerade schon oder wirst du im Laufe der Sendung...
Ich habe gerade probiert.
Und?
Also vom Geschmack her finde ich es sehr gut, aber die Nullzucker, die hat so diesen typischen Nullzucker-Geschmack, Nachgeschmack, den ich mittlerweile ja bei vor allem den Energy Drinks und sowas jetzt gar nicht mehr gewohnt bin, weil die das viel besser können zu kaschieren, dass sie ohne.
Ja, es kommt auch ein bisschen auf den Süßstoff an. Was ist denn für ein Süßstoff drin?
Das kann ich jetzt lesen bei dem Licht und ohne Brille. Und
ach, so. Der Christian hat ja immer sehr ein gedimmtes Licht, wenn er aufnimmt, einfach für die Atmosphäre und die Stimmung.
Richtig, ja, wegen dem Erotik und so.
Und fürs kurz mal wegnicken ist es auch angenehmer, dass man dann nicht vom hellen Licht geweckt wird.
Stellt euch vor, der Christian ist hellwach. Dann würden wir 3 Stunden locker voll kriegen.
genau, solange du jetzt versuchst, diese Hieroglyphen auf deiner Dose zu...
Mittel, Natrium, Cyclamat, Acesulfam-K, Sucralose, Natriumsaccharini, Aroma.
Okay, da sind aber schon ein paar spezielle drin, so, weil eigentlich ist ja überall... Sucralose ist so meistens in Energy Drinks unterwegs.
Das kriegst du normal nur mit dem Chemiebaukasten zu Weihnachten.
Sehr schön. Okay, also du bist auf dem Cola-Trip. Ich mache mal direkt weiter. Weil du ja heute kein Holy hast, lieber Christian. Jetzt hätte ich es gewusst, habe ich mir heute ein Holy gemischt. Und zwar einen Eistee. Lime Mint Matcha Green Tea habe ich mir gemischt. Für die Gesundheit, gell? Für die Gesundheit.
Ja.
Und dann bin ich ja beim letzten Mal schon hier, ich habe anscheinend einen neuen Fable für coole Drinks und zwar für Wasser aus der Dose. Zufälligerweise im örtlichen Supermarkt bin ich an einer 0,5er Dose vorbei, so am Aufsteller und dachte, boah, das ist ja ein geiler Energy Drink, das sieht ja cool aus. Und als ich genauer drauf geschaut habe, heißt der Bloody Water Drink or Die. Da ist so ein Fisch drauf, so ein Piranha. Und das ist einfach wieder mal Mineralwasser mit Kohlensäure aus der Vulkaneifel. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, Vulkaneifel, warum gibt es da so ein Startup, die so Wasser machen? Naja, da gibt es ja schon hin und wieder mal das eine oder andere Festival, wo natürlich so Dosengetränke sehr beliebt sind, weil ich die überall mit reinkriege. Und das ergibt wahrscheinlich dann einfach Sinn. Und die haben da auch eine Quelle, die Vulkanpark Eifel, Quellort Burgbrohl, da gibt es Wasser. Und es ist wieder mal Wasser in der Dose. Ich schick's mal in den Chat, die beiden Drinks, die ich habe. Sieht cool aus, die Dose, mega cool, aber am Ende ist es halt einfach nur Wasser. Und damit werde ich heute versuchen, meinen Abend zu bewältigen. Genau. Tax, was gibt's bei dir?
Ja, ich wollte mir einen gescheiten Energy Drink holen, aber ich war so mit Fernseherkalibrieren beschäftigt. Jetzt wurde es beim Discounter mal wieder das schwarze Flying Power und ich hatte mich ja so gewundert, dass es so günstig war und der Fips hat es ja auch schon gepostet. Ich kann nur sagen, es ist preisstabil mit 29 Cent und ich bin sehr gespannt, wie es diesmal schmeckt, weil das letzte Mal hatte ich Juneberry, das ist auch noch im Kühlschrank und diesmal habe ich die schwarze Sugar-Free Variante.
Also ganz und normales Energy Drink ohne Geschmack, yeah, sozusagen, ohne.
Genau, und ich bin mal gespannt, weil ich habe nicht nachgedacht, ob das so metallisch schmeckt. Ich werde es gleich mal aufmachen.
Da schaust du mal, wie metallisch das schmeckt. Mhm. Und der Fips, was hat der?
Ja, der Fips, der hat einen Magen benannt, dass der Sau graust heute. Deswegen hat der Fips zunächst mal einen Fenchel-Anis-Kümmeltee Mensch, jetzt wollte ich eigentlich Fenchel Anus sagen, aber das habe ich jetzt verkackt.
Das hast du verkackt. Wieso manches Ring, halt schon?
Ja, passiert. Das liegt dann im Magen, weißt? Wenn du einen schlechten Magen hast, ne, ist scheiße. Und was wollte ich sagen? Genau, und dann habe ich den Fenchel-Tee hier und dann habe ich ein alkoholfreies Weißbier natürlich von der Brauerei Hopf aus Miesbach wiederum. Und zum guten Abschluss habe ich dann noch ein gesprudeltes Wasser aus dem SodaStream.
Krass.
Ja, also voll.
Ganz schön gesund halt. Ganz schön gesund. Wahnsinn.
Ja.
Ja, aber gut, wenn du morgen benannt hast, ist es natürlich immer eine gute Sache, dass man da ein bisschen auf sich achtet.
Da ist ein rechter Schmarrn, wenn es da zu viel durcheinander ist.
Ja, aber bestückt sind wir auf jeden Fall wie immer sehr, sehr gut.
Und Nachruf, also hier unser
Getränke
Energy sind auch Drink gut. Schmeckt auch ganz neutral, passt schon alles. Also schmeckt, erinnert ans Original, das wollte ich sagen.
Nicht neutral. Du bist eigentlich immer so negativ mit deinem okay oder ganz, ganz passabel, weil das ist ja wirklich eher nicht gut dann.
Es ist gut getroffen.
Ja, darfst schon mal in Superlativen sprechen. Beim Fernseher dann hoffentlich ja auch.
Ja.
Aber bevor wir zu deinem Fernseher kommen, na, da sparen wir uns alle und euch ein bisschen auf die Folter. Da fangen wir natürlich jetzt nicht mit an mit diesem unfassbar tollen Thema, sondern, lieber Christian, du darfst da gerne die einleitenden Worte sprechen. Alien Earth ist jetzt endlich so durch, erste Staffel, alle Folgen sind gelaufen. Ein Großteil von uns hat auch alle Folgen gesehen. Mhm. Und Christian, du bekommst den Vortritt, du darfst mal sagen, du hast ja schon mal ein bisschen was zu gesagt und wie du es jetzt insgesamt fandest, wie du die letzten Folgen fandest, weil ich glaube, wir haben irgendwie bis Folge 5 oder so das letzte Mal was erzählt und es waren ja dann noch 3 Folgen, also 8 Folgen insgesamt.
Genau, ich glaube, wir haben wirklich ja bei Folge 5, nach Folge 5 aufgenommen und das war bis dahin der absolute Höhepunkt, also zumindest für mich und nicht nur für mich, ich glaube für alle und auch allgemein. Und den Grad hat es auch nicht mehr erreicht danach. Also ich muss, wir werden ja nicht spoilern anscheinend. Also jetzt,
Nein, wir spoilern nicht.
Jeder gesehen, der es sehen wollte und einer nicht gesehen, der es nicht sehen wollte. Deswegen wäre es okay, aber ihr könnt es schon anschauen. Also ich habe es schon mit Freude noch durchgeguckt und würde mich auch auf eine Staffel 2 freuen. Aber es gibt ein paar Elemente und die könnte ich jetzt nur im Spoiler ausbreiten, wo ich sage, das geht halt gar nicht. Das geht eigentlich für ein Alien gar nicht. Aber es gibt genug andere Schauwerte, nämlich eben nicht nur den Xenomorph, sondern auch bekanntermaßen noch ein paar andere Aliens dabei. Ja. Und die reißen schon viel raus. Müssen sie auch viel, weil die Charaktere bleiben halt leider echt auch dumm und flach, bis auf ein paar wenige Ausnahmen. Also wobei ich ja auch noch gnädiger bin, als zum Beispiel der Phipps war, der wirklich sehr vernichtend war mit den Charakteren. Ich bleibe dabei. Ich finde Kirsch nach wie vor gut, weil Timothy Olyphant ist halt einfach auch geil. Ich finde den, ich habe Namen vergessen, den Security Officer.
Ja, mega, der schwitzt genial. Auch so geil mit seiner Havanna-Zigarre.
Yutani. Ansonsten hier Amelie finde ich furchtbar. Mhm. Die ganzen anderen Kinder auch furchtbar. Den CEO finde ich furchtbar und also durch die Bank viele, viele Scheißcharaktere und auch wirklich nicht vielschichtig und so, sondern ganz flach gezeichnet und da bin ich sehr enttäuscht. Und wie gesagt, von vielen anderen dann speziell in den letzten 3 Folgen, da habe ich mir ein paar Mal echt schwer ans Hirn fassen müssen. Deswegen gibt es bei mir im Endeffekt nur eine 3 von 5 kleinen Alien-Eiern.
Ja, sag ja mal was zu. Christian, ich bin ja eigentlich komplett anderer Meinung als du, aber in dem Fall jetzt nicht. Also bis Folge 5, ich habe es ja wirklich auch mega genossen. Ich fand die Folge 5 so ein bisschen, ich fand die schon cool, aber ich habe ja damals schon gesagt, ja, ist schon nett jetzt, aber jetzt müsst ihr dann mal in der nächsten wieder mit der Handlung weitermachen. Vielleicht fällt euch das ja auch ein bisschen schwer, mit der normalen Handlung weiterzumachen, deswegen macht es jetzt mal so ein Flashback. Die Folge 6 war dann so okay. Die fand ich, die hatte sogar wirklich ihre Momente, da habe ich gemeint, okay, die kriegen es wieder hin, die fangen es wieder ein, das wird vielleicht ganz cool. Und ich sag's euch ganz ehrlich, die Folge 7 und 8, da ist so viel Dummes drin, so viel Kack, man kann bei einem Alien-Film oder einer Alien-Serie schon Dinge verzeihen, gell? Aber so viel Dummheit und so viel Plotholes und so viel dumme Entscheidungen von den Characters, und dann hat das Ding auch ein beschissenes Ende, meiner Meinung nach. Ich fand das Ende über alle Maßen beschissen. Die letzten zwei Folgen kriegen von mir, glaube ich, nicht mehr als zwei Sterne oder vielleicht zweieinhalb. Da habe ich, hab's noch nicht bewertet endgültig, aber die haben die Serie massiv runtergezogen in meinen Augen. Ich fand es wirklich, eigentlich bis einschließlich Folge 6, gut unterhaltsam, gut gemacht. Und sogar das gut gemacht ist in Folge 7 und 8 teilweise mit manchen Schnitten und manchen Einstellungen echt super, super, super doof. Und es ärgert mich auch, ehrlich gesagt, dass es irgendwie so absackt zum Ende hin. Tax, du hast ja relativ gebinged. Wie war da dein Eindruck? Hattest du ähnlichen Eindruck oder einen ganzen anderen?
Tatsächlich war das auch wie so eine Bergkurve, ja, so in der Mitte. Folge 5 hat mich total belohnt. Also ich feiere diese Folge, weil die all diese ganzen, ja, ich weiß nicht, so Nostromo-Zeiten, Achtung, Feuer auf Ebene 3, es wird mit Mutter geredet und so. Das kann man schon erzählen. Das sind so richtig alte Alien-Vibes. Also das hat einen riesen Spaß gemacht, ohne dass es jetzt mit mehr Farbe zu sehen war. Unser Security Officer ist super. Und auch nicht zu spoilern, ich hatte so 80er, 90er Jahre Vibes. Haha, warum wohl? Dass dann so wie auf einem VHS-Videorekorder Sachen gesucht werden, das fand ich auch total mega. Ja, so hast du den Schatten da gerade gesehen. Also das, dieses Faszinierende, was heutzutage so super vollautomatisch geht, das fand ich mega gut dargestellt. Was mir generell bei der Alien-Serie gefallen hat, nochmal stärker hervorzuheben, so Mensch, Maschinen, so was ist Intelligenz, Emotion und Seele? Und ich glaube, da könnte man mehr oder mehr Ernsteres draus machen. Also es wurde immer so angerissen und ich dachte, jetzt geht's eine Ebene tiefer, und dann wurde es gegen Schluss echt saublöd. Dann dachte ich, nach einem Alien pfeifst du doch noch wie ein Hund, so wie Gassi Gassi einmal pfeifen und dann kommt ein Alien oder so. Also sehr bescheuert.
Ja.
Es wird bestimmt weitergehen, denke ich, mit Season 2, wenn es gut angekommen ist. Aber dann baut bitte mehr Folge 5-Style ein. Das war auch ein totaler Kontrast, ja. Also das ist irgendwie ein komplett anderes Setting, ja. Wenn ich,
ja gut, aber die Serie heißt schon Alien Earth. Ja, ja, also ich finde schon, dass das von der Idee her ganz cool war, das mal so anzusiedeln. Wegen der zweiten Staffel, glaube ich, man hat noch nichts gehört. Ich kann euch nur sagen, wenn die Zahlen bei Wikipedia stimmen, da bin ich mir nicht immer so ganz sicher. Aber dann steht hier, dass die Folge 1 mit 589.000 Zuschauern die erfolgreichste war. 589.000 Zuseher?
Klingt ja nicht so viel.
Ist ja gar nichts.
Nee.
Und das ging runter auf 300. Also das ist, sind ja schon Stefan Raab-Vibes irgendwann. Also ich bin mir jetzt nicht so sicher. Außer die haben da schon Verträge und Sonstiges in der Schublade. Also rein aus Erfolgssicht brauchst du eigentlich keine Staffel 2 machen.
Da müssten wir jetzt eigentlich prüfen, was parallel lief, was attraktiver als Alien war. Oder war es dann doch Oktoberfest?
Ja, sind ja nicht die Zahlen bei uns, oder? Das sind ja...
Ja, ich weiß schon.
Die weltweiten Zahlen.
Die ganze Welt fliegt zum
USA. Nee, das sind die Zuschauer USA. Also sagen wir mal so, Fips, du hast nicht mehr weitergeschaut. Nach welcher Folge?
Ich habe 5 irgendwann mittendrin aufgehört. Bei mir hatte das genau den gegenteiligen Effekt wie beim Tax. Einfach deswegen, weil sie mir ernsthaft die dritte Mal die gleiche Alien-Geschichte erzählen. Was mich total angekotzt hat. Ja, das war ja schon mein einziger Kritikpunkt an dem Romulus hieß er, den wir geguckt haben. Ne? Das war, dass es im Prinzip die Originalgeschichte nochmal aufwärmt. Ja, und dann machen sie echt eine Episode, die genau quasi das Gleiche nochmal tut.
Das war nur mein Fanservice dann, ja.
Da war es bei mir dann rum, weil ich sage, also sorry Leute, sowas muss ich mir dann echt nicht antun. Und nachdem ich die Charaktere echt so scheiße fand, dass ich nicht weiterschauen wollte, weil ich keinen davon mochte. Also
du wirst das jetzt auch nicht mehr weiterschauen. Ich glaube, nach unserem Urteil wäre das jetzt auch gerade töricht. Wenn man es gesamt anschaut und die ersten Folgen, jetzt, wenn man da nicht die Probleme mit den Charakteren hat, würde ich schon sagen, schaut es an, aber erwartet mal die letzten zwei Folgen, einfach nur für den Alien-Fanservice, der so in den ersten Folgen passiert und in Folge 5. Wahrscheinlich könnte man Folge 5 sogar ganz alleine schauen, ohne den Rest der Serie zu schauen, würde wahrscheinlich auch funktionieren. Ja.
Wahrscheinlich.
Aber es wird halt hinten raus einfach nur selten dämlich. Und das ist leider sehr
Was
schade.
aber
Die
übrigens
Serie
war.
leider ein bisschen besser. Ich glaube nicht, dass man es alleine schauen könnte, weil dazu wäre es dann doch zu schlecht. Das macht den Rest der Serie halt ein bisschen besser.
Ja.
Aber trotzdem, also ich fand es schon nach wie vor gut. Und ich bin halt nicht so rigoros wie der Philipp. Der schaut sich so viel Scheiße an und dann da, also weil so schlimm ist es nicht. Man kann das schon angucken. Und allein
Wie
schon.
gesagt, wenn ich die nicht mag, dann geht's nicht. Also ich muss bei der
Ja, das
Scheiße
ist halt
wenigstens einen Charakter richtig
ja.
gern
Es gibt
mögen.
die Fips-Trigger, da geht's
Aber
dann
es ist ja
lieber.
nicht alles schlecht. Ich habe
Wer
ein
weiß, wie
Highlight.
Zugunglück überhaupt noch überlebt und wer nicht, deswegen muss man sich dieses Zugunglück dann schon anschauen. Aber wenn es jetzt echt keine zweite Staffel geben würde, würde ich sagen, ja, mei, mir doch wurscht.
Ja,
Ja,
das ist nicht.
genau, ganz genau.
Wenn sich jetzt jemand doch Alien anschaut, habe ich noch ein Highlight. Und zwar, ich habe die Folge 6 angeschaut, bei Minute 14. Dachte ich, mein Gott, echt, wer klopft denn die ganze Zeit da draußen? Ich will doch endlich Alien schauen. Und irgendwie haben die das so gut geschafft, da ein Klopfen einzubauen. Also ganz, ganz subtil, dass ich nicht dachte, dass es Teil von Alien ist, sondern ich dachte, mein Gott, ist schon wieder eine Baustelle draußen. Das nervt mich so, um irgendwie so eine Art
Du
Tension,
sagst es
Spannung
gerade.
oder einen Effekt zu erzeugen, weil ich dann auf Pause und ich habe mir extra die, also Season 1, Episode 6, Minute 14 oder 14 und 10 Sekunden und hat so unregelmäßig geklopft. Und ich höre ja mit den HomePods, ja, keine krasse Soundbar wie vielleicht der Christian. Und es kam so authentisch rüber, als wäre das sozusagen nicht der Film-Soundtrack oder vielleicht war es eine Resonanz hier mit meiner Oldschool-Wohnwand. Das war interessant. Also, falls es jemand anhört, Folge 6, Minute
Tags,
14 mal reinhören, ja,
tags, tags,
da
tags.
werde ich dann
Ich hab's
abgelenkt, ja.
verdrängt oder ich habe nicht mehr dran gedacht, aber ich hatte das Phänomen auch. Das muss ja
Ach,
dann in dieser Folge
cool.
gewesen sein, weil ich habe
Cool.
ja mit AirPods Max gehört. Da habe ich ja dann schon
Ja,
so ganz
ja.
emuliert einen ganz guten Surround
Ja.
und hatte auch dieses Klopfen, habe dann auch Pause gerückt, weil ich dachte, was klopft denn da draußen? Ist es irgendwie eine Katze, die gerade
Es
freidreht?
ist eine gute Psychoakustik
Und dann
gewesen.
muss
Irgendwas
es.
haben Sie da gehabt,
Aber
genau.
dann war das sicher da. Das wäre jetzt interessant, ob es wirklich. Aber
Ja,
ich hab's noch, ich hab,
100
ich
Pro.
erinnere mich gerade wieder dran, wo du sagst. Ich habe das dann
Ja.
vergessen, weil man dachte, okay, ist halt im Film. Aber witzig. Okay, dann haben sie irgendeinen geilen Sound eingebaut. Aber
Ich
ich
werde
erinnere
dann immer
mich.
gefragt, schau doch den Film, was schreibst du denn da schon wieder? Aber ich muss mir diese Notiz machen, weil ich das sonst vergesse, ja.
Ah, geil.
Und was ich total scheiße fand, also das kann man auch am Anfang spoilern, ich habe es nicht kapiert, seit wann sabbern denn Aliens oder schleimen und da ist es nicht sofort alles ätzend? Das habe ich vielleicht nicht kapiert. Also die speicheln da, aber so ein Alien ist doch ultra ätzend immer und am Anfang sabbert der nur rum. Also das fand ich auch irgendwie
Ist das nicht
komisch.
das, denn sein Blut, das ätzend ist? Ist das auch der Speichel?
Nein, nein, das Blut.
Oder der
Ach
Speichel, weil der
so.
Speichel ist ja, gibt es ja
Ach,
auch in den Alten.
und ich dachte, der Speichel ist auch immer
Nein, nein,
schon
nein, nein.
ätzend. Ah, okay.
Nee, das
Aufgeklärt,
Blut.
dann guter Refresh, ja.
Trotzdem gibt es sicher 30.000 Plotholes in dem Ding, gerade hinten
Blut
raus.
und
Ja. Na
Sperma
gut,
nur.
aber ihr habt ein Urteil von uns. Wir waren wirklich hellauf begeistert am
Ja.
Anfang. Der Tax hatte sogar noch.
Folge 5 habe ich gefeiert, aber das ist halt auch
Also die
cineastisches
Folgen
Ding mit dem
einzeln
neuen
bewertet,
Glotzophon.
Peter. Sorry, der Peter, der die Folgen einzeln bewertet, hat mir auch immer gedacht, so, ah, da bist du aber überall ein Stern zu viel. Also du hast ja teilweise dreieinhalb, viereinhalb oder
Ich
sowas
war,
gekriegt.
nee, ich hatte überall, glaube ich, am Anfang immer 4. Ich war voll drin. Ich fand es bis zur Folge 5, glaube ich, richtig, richtig gut. Also
Jetzt
da
müssen wir nur
voll
aufpassen,
abgeholt. Alle immer
wenn du
4.
das so schlecht runterbewertest, Netflix soll nicht glauben, wenn sie so schlechte Noten bekommen, dass es keine Science-Fiction-Serien mehr geben soll, weil das wäre eine blöde
Netflix.
Konsequenz. So,
Netflix und Alien Earth sollte
ja,
relativ gut
und
sein.
Disney, ja, genau.
Der Taxis wie so einer, der einfach zu allem YouTube sagt, wenn er ein Video im Internet sieht.
Na, ich habe jetzt alle Abos rausgelassen. Die ist Netflix. Tatsächlich Disney, ja,
Ja,
stimmt.
es ist einfach absolute Ignoranz. Netflix als Netflix.
Netflix, das sind ja die. Sollen vielleicht nur weiter so Science Fiction machen, gell?
Und das Flying Power, das ist richtig gut. Keine
Ich wurde
Werbung, aber
abgelenkt.
das
Wir machen mal
hält.
weiter, bevor wir uns
Ja,
zu sehr an dem
weiter.
Alien Earth festbeißen. Und Christian, wir brauchen jetzt einen kurzen und schnellen Ausblick von dir für deinen Oktober 2025, weil im Detail werden wir beim nächsten Mal deine Reviews hören. Deswegen gib uns mal deine
Richtig.
Highlights, die Sachen, wo du sagst, das hast du dir vorgenommen, das ist die Idee dahinter, der rote Faden. Hau mal raus.
Ja, da muss ich leider fast ein bisschen enttäuschen. Ich hab versucht, einen roten Faden zu finden und habe aber keinen gefunden. Also sonst habe ich immer irgendwas gemacht. Aber deswegen ist es nicht weniger spektakulär als sonst. Das bleibt schon trotzdem erstklassig. Und ja, also du hast ja wahrscheinlich die Liste vor dir, weil du bist ja so ein gut organisierter Mensch. Kannst ja dann auch mal nachfragen, aber ansonsten gebe ich mal ein bisschen an Ausblick, weil werde nachher bei den Quickies auch schon sagen, ich habe ja nämlich schon gestartet, habe schon einiges geguckt, ich habe auch schon ein bisschen vorgearbeitet, weil ich habe schon ein bisschen betrogen, habe schon im September angefangen, nämlich auch gleich mit dem nächsten Hauptreview von mir, mit Weapons. Und das ist so, würde ich sagen, der hauptrote Faden ist, das habe ich ja schon mal gesagt, 25 ist ein tolles Jahr für Horrorfilme. Und deswegen habe ich auch alles, was ich jetzt, was bis Oktober noch zumindest erhältlich sein wird, kommt in die Oktoberliste rein. Und dazu kam überraschenderweise Weapons, der war bei mir drinnen, aber halt in dieser Liste so, mei, hoffentlich kommt es noch oder
Ich
vielleicht
freue mich
klappt es
sehr
ja.
jetzt. Will, das ist scheiße.
Und
Das kommt dann
dann,
erst.
dann
Ja.
und genau, und weil der kam ja erst, der war ja erst vor kurzem, vor 2 Monaten oder sowas im Kino, und dachte, naja, es klappt ja eh nicht, weil da drunter sind dann nämlich noch so Sachen wie Bring Her Back, der neue Film auch von den Machern, die Talk to Me gemacht haben. Und den fand ich ja hervorragend. Bring Her Back soll auch sehr gut sein, aber da glaube ich, wird es schlecht rauslaufen, dass der kommt, dass der noch rechtzeitig kommt. Oder auch Together, den habe ich schon wieder rausgestrichen aus der Liste, ist auch so ein australischer Body Horror, der wahrscheinlich aber auch nicht mehr rechtzeitig kommt. Deswegen bleibt's, aber da, die sind schon gesichert, nämlich Weapons. Ugly Stepsister. Die Geschichte von Aschenputtel, aber aus der Sicht der Stiefschwester, der bösen, hässlichen Stiefschwester. Und der wurde ja auch hoch gefeiert. Clown in a Cornfield, der auch recht begeistert aufgenommen wurde. Freaky Tales mit Pedro Pascal, könnte den Peter dann interessieren. Den gibt es nämlich auch schon. Hard Eyes, ein Slasher, der zum Valentinstag spielt, der
Oh,
auch ziemlich hoch
da habe ich auch schon mal was
wurde.
zu gelesen irgendwo. Irgendwo habe ich da mal.
Ja, genau. Und Orang Ikan, Monster Island, der auch auf dem Fantasy Filmfest dieses Jahr lief und recht gefeiert wurde. Also Fantasy Filmfest Nights, glaube ich. Und genau, und das sind so meine Highlights, die ich geguckt habe. Und dann gibt es natürlich die ich auf meiner Liste habe. Dann gibt es klassischerweise natürlich noch ein paar
Schon
Rewatchers.
ein paar, gell? Schon ein paar.
Ja, schon einige vor
Trotzdem, ich
allem,
habe kurz
einige.
verglichen, kann man sagen, du warst 24, warst du viel mehr auf so Rewatch-Zeugs, ne? Vielleicht gab es da nicht viel Neues. Dieses Mal ist die Liste auch um einiges länger als letztes Mal und auch wirklich viele Sachen, die du wahrscheinlich noch gar nicht gesehen hast. Genau, also wirklich neue Sachen.
Genau, genau,
Ja.
genau. Also sie ist noch nicht ganz auskuratiert, weil Mai, die wird bestimmt noch kürzer, weil schaffe ich 30 Filme in 30 Tagen oder 31 schaffe ich ja meistens dann doch nicht. Und genau, Rewatches. Und bei den Rewatches, da gibt es eins, auf was ich mich unglaublich freue. A Nightmare on Elm Street. Da habe ich mir nämlich die 4K-Box gekauft. Da freue ich mich sehr drauf, weil den ist schon wieder einige Jahre her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe. Und den mag ich wirklich sehr. Und dann habe ich mir auch ein 4K-Upgrade von Trick or Treat. Das ist ja der klassische Halloween-Horrorfilm der letzten 15 Jahre oder so. Das weiß ich gar nicht, der ist von 2007 mittlerweile schon. Und den liebe ich wirklich inbrünstig. Das ist ein Anthology, ein Episoden-Horrorfilm, der zu Halloween auch spielt. Und der ist ganz klasse. Da habe ich mir ein 4K-Upgrade auch
Ich
gegönnt,
finde
genau.
sehr schön, dass du Dracula drauf hast von 1992.
Richtig, ich habe mir
Jetzt
extra,
zum.
der kommt morgen, wird der geliefert, die 4K von dem
Oha.
Francis Ford Coppola. Hatten wir ja letztens über Nosferatu noch geredet.
Genau.
Genau, vielleicht schaffe ich auch nochmal Nosferatu Rewatch. Das habe ich eigentlich auch extrem vor. Da habe ich auch geguckt, ob ich mir die Disc-Version noch zulege, weil den habe ich ja nur auf Apple TV. Aber daher habe ich mit dem Steelbook-Box Steelbook geliebäugelt und da sind wir dann, naja, das, da war der Upgrade dann, also es gibt es noch in England irgendwie für 40, 50 Euro oder so, aber es ist dann schon eine Hausnummer.
Einen können wir noch rausheben, da wird es sehr interessant, und zwar hast du Street Trash drauf, da wäre jetzt die große Frage, den alten oder den neuen?
Das ist der neue.
nach unserem Fantasy-Filmfest Fail, als wir ja eigentlich den neuen schauen wollten und sollten, aber dann haben sie uns den alten vorgesetzt. Ihr erinnert euch, wenn nicht, zurückspulen, Folge Fantasy-Filmfest dieses Jahr hören. Ja. Hast du jetzt aber den von 2024 auf die Liste gepackt?
Richtig, genau. Diesmal habe ich den neuen, weil den haben wir ja noch nicht gesehen.
Und nee, den und
wir dann natürlich noch nachholen.
Da bin ich sehr gespannt, auch der Vergleich zum alten, was du dann da sagst. Also das wird kurios. Allgemein kann man sagen, deine Liste ist ja bei Letterboxd schön einzusehen. Wir packen die auch in die Shownotes. Ihr könnt also jetzt vorab auch schon gerne mitschauen jetzt im Oktober. Es macht ja fast Sinn, dass ihr die Liste jetzt euch schon mal reinzieht. Den einen oder anderen Film vielleicht auch anschaut. Und dann bekommt ihr aber noch ein paar Tage vor Halloween deine Reviews, Christian. Ne? Und dann kann man sich auch dann noch überlegen, wenn du da noch mal was auszeichnest als absolut sehenswert, dann kann man sich das vielleicht auch vor oder an Halloween dann auch noch reinziehen. Absoluter Service für euch. Und der Christian macht das ja eigentlich wirklich, also er ist ja nicht so der Horrorfilm-Fan, er macht das ja eigentlich nur für die Hörer, ne? Die Horrorfilme lieben.
Ja, der schaut die eigentlich gar nicht so gern, habe ich auch gehört. Ja.
Nee, der macht das wirklich für euch und das hoffe ich, dass ihr das auch schätzt dann und entsprechend auch mal Feedback gebt
zu
Christians Urteil. Ja, genau, Christian, und du hast ja schon vorgeschaut, beziehungsweise jetzt hast du vorm Oktober schon angefangen, sei ehrlich?
Ja, habe ich schon. Ich habe letztes Wochenende schon angefangen eben mit Weapons, weil es den da ja ganz frisch neu gab und so, und ich hatte Sonntag Zeit und konnte den gucken und deswegen habe ich da nicht an mich halten können.
Na dann, zu dem kannst du ja gleich mal was sagen. Ich glaube, der Philipp ist da auch
Der war auch am Start. Auch
dabei. Der hat ihn auch geschaut. Deswegen, Christian, Weapons.
Ach, du hast den auch geguckt?
Ja, klar. Das
habe ich gar nicht mitgekriegt, habe ich gar nicht gesehen. Ja, das ist toll. Ja, da bin ich ja mal sehr gespannt auf die zweite. deswegen machen wir mal Meinungen, weil inhaltlich halte ich mich sehr, 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 sehr bedeckt, weil ich habe das auch da gemacht. Ich habe alles gedodged, weil ich schon gehört habe, dass man sehr leicht auch gespoilert werden kann. Ich habe auch keine Podcasts, wo der erwähnt wurde, weil bei der die Gefahr zu groß ist. Ich habe auch Trailer, dann den zweiten Trailer nicht mehr geguckt und so. Deswegen nur ganz grob umrissen. Es ist ja diese mysteriöse Story von, dass in einer amerikanischen Kleinstadt eine Schulklasse komplett verschwindet, die nachts um 2.17 Uhr das Haus verlässt und aus ihrem Elternhaus wegläuft und die Kinder sind verschwunden. Und das wird auch echt am Anfang sehr, sehr atmosphärisch von einer Kinderstimme erzählt, so rückblendenmäßig und sowas. Das heißt, das ist schon die gesamte Prämisse von dem Film. Und dann ist erzählt dieser Film quasi die Geschichte aus einzelnen Personen oder Sicht von einzelnen Personen so ein bisschen perspektivenmäßig auch nach, was ich unglaublich stark finde, wie das gemacht ist. Und eben auch mit den Hauptcharakteren, die hauptsächlich hier von Josh Brolin spielt einen betroffenen Vater und Julia Garner spielt die Lehrerin von dieser Klasse. Und die sind echt klasse. Allgemein finde ich die Schauspieler allgemein klasse. Genau, mehr sag ich nicht. Der Regisseur ist Zach Cregger, den kennt man von Barbarians, den es vor einiger Zeit mal gab, der auch ziemlich gehypt wurde und den ich auch sehr mochte. Also der war ja sehr verschrien, weil der so eine starke, extrem starke erste Hälfte und dann eine nicht mehr so starke zweite Hälfte hat. Ich fand die zweite Hälfte trotzdem noch super gut und ich fand den ganzen Film klasse. Also Barbarians mochte ich sehr, deswegen habe ich mich auch sehr eben jetzt auf Weapons gefreut. Und was soll ich sagen? Ich war nicht enttäuscht. Der Film ist so spannend gemacht. Also ich war durchwegs echt gefesselt und elektrisiert und ganz stark, die Charaktere sind toll, das ist toll gespielt, es ist super spannend, diese Perspektivenwechsel, das funktioniert bei mir 1A. Man kann überall das Salz in der Suppe suchen, ja, kann man, also jetzt nicht das Salz, sondern das Haar in der Suppe.
Suchst du mal das Salz, gell?
Ich suche mal das Salz. Es gibt ein paar Sachen, wo ich mir auch denke, also auf der einen Seite haben sie es echt detailliert, so ein Mysterium gemacht, aber halt nicht detailliert genug. Aber das kann man ohne Spoiler nicht machen, deswegen zeigt er nichts. Für mich war der Hype absolut gerechtfertigt. Und der Film ist jetzt bei mir auch in der Top-Liste des Jahres bei mir gelandet. Also wirklich.
Hast du den Film richtig geschaut? Weil bei Barbarian war ich auch so getriggert, weil sich sogar das Format geändert hatte. Irgendwie von 4 zu 3 auf 16 zu 9, ja, so 80er-mäßig.
Mal, Christian, hast du den eigentlich richtig geguckt?
Ich hast du den richtig geguckt oder nur so nebenher?
Meine Frau hat ihn ausgesucht und ich habe quasi so Drive-by-Watching gemacht. Ach so, nein, ich bin die falsche Person.
Aber sind da so Sachen drin, so Retro-Filme?
Also ich weiß nicht, also Formatwechsel.
Das muss ich mir merken, als Titel irgendwas.
Bei irgendwelchen IMAX-Filmen oder wo IMAX-Szenen
hast du das Lineal dabei gehabt?
Formatwechsel. Das wäre mir jetzt nicht bekannt.
Aber das war ein voller Trigger. Ja, ich habe gleich nochmal bei Barry geschaut, das wo er da vor dem gelben Haus ist und dann
Tax.
Und der Zach Cragger hat ja auch Companion zumindest produziert, gell? Also der ist ja.
Der hat da auch mitgemacht, ja.
Fips, wie geht es dir mit dem Film?
Ich bin ein klein bisschen differenzierter als der Christian. Jetzt nicht voll negativ. Also ich habe den auch nicht schlecht bewertet. Ich habe die gleichen Pluspunkte, Christian, muss ich sagen. Die Charaktere waren recht geil. Der hatte super viele schöne Effekte. Der hatte Effekte, wo er dann auch wirklich nicht mit Momente, wo er dann auch nicht mit Gore-Effekten gespart hat. Die Musik hat super gepasst. Und hat mir tatsächlich auch gefallen. Aber also was ich nicht mochte bei diesem Fall ausnahmsweise, war diese nicht chronologische Erzählweise. Weil die hat für mich ein bisschen hauptsächlich verdeckt, dass die Story eigentlich relativ simpel war. Auf der anderen Seite kannst du sagen, das ist gut, weil er hat aus einer relativ simplen Story durch diese Erzählweise was ganz anderes gemacht. Das ist jetzt, wie du da rangehst. Also ich habe mir in dem Moment gedacht, ob es das jetzt gebraucht hat, weiß ich nicht. Aber wenn ich sehe ihn nicht als AAA-Film oder sowas und insofern habe ich ihm auch sehr gute 3,5 Sterne von 5 gegeben. Aber also definitiv, man kann den als Horrorfan durchaus gucken, ohne dass man sich danach drüber ärgert.
Warst du auch so gefesselt? Weil der Christian meinte, er ist da richtig, es war richtig spannend.
Ja, mich hat es leider durch diese, also spannend war der schon, aber mich hat es mit dieser Erzählstruktur in dem Fall, obwohl ich das früher sehr gerne mochte. Also ich habe sehr viele solche Filme geguckt, aber ich weiß nicht, vielleicht war es mir irgendwie aus der Zeit gefallen im Kopf, aber es hat mich deswegen nicht mehr so gehuckt.
Ja, okay.
Also,
aber du sagtest ja auch, dass der Film vielleicht sonst gar nicht so funktioniert hätte. Also der musste ja so erzählt werden.
Ich vermute ja. Also das ist, wie gesagt, das kannst du positiv oder negativ auslegen. Mhm. Ne?
Bis auf eine Perspektive ist es ja eigentlich relativ parallel alles, wie es erzählt wird. Eine setzt halt ein bisschen früher an und so. Und die deswegen. Aber ja, also wie gesagt, die Auflösung deswegen nicht spoilern lassen und sowas alles, weil.
Nee, wenn du gespoilert bist, ist scheiße. Also dann macht es, glaube ich, gar keinen Spaß mehr.
Es geht gar nicht um die Auflösung, weil er legt so viel falsche Fährten und das ist total cool. Und er legt auch, ich finde auch, die Charaktere sind halt hier überhaupt nicht flach und es ist halt unglaublich viel Raum auch zur Interpretation. Und das klingt jetzt schon so ein bisschen azifazi von mir. Es ist halt echt nicht nur so ein Horrorfilm mit so, keine Ahnung, Geisterbahnbude und und ein paar Jumpscares, obwohl ein paar drinnen sind, die extrem krass sind. Also hat es mich ein paar Mal so gerissen. Aber das ist ja nicht mal nur. Also es ist jetzt auch kein Elevated Horror, aber es ist schon auch so ein bisschen was dazwischen, würde ich sagen.
Und dass es dich auch reißt, Christian. Also du bist ja auch einiges gewohnt, ja, und dann kommt es trotzdem so
spannend. Ich habe ja keine Ahnung, um was es in Weapons geht. Ich habe nur einen Trailer gesehen. Und kennt ihr von Stephen King das Buch The Institute? Ist relativ neu.
Das lese ich gerade tatsächlich.
Nein, weil da gibt es ja gerade auch eine Serie zu.
Ja, genau, ich wollte das Buch mal zuerst wieder lesen.
Und irgendwie wäre interessant, wenn man mal beides kennt, ob das irgendwie, ob es da Überschneidungen gibt.
Klingt nicht so. Also bisher würde ich sagen, nein.
Okay, alles klar. Das ist mir sofort gekommen, als ich den Trailer gesehen habe, gedacht, ist das jetzt der Trailer zu The Institute? Und dann kam Weapons und dann war ich verwirrt.
Genau, es kommen in beiden Kinder vor, aber ich glaube, das ist schon ein bisschen der Gipfel der Überschneidung.
Okay. Ja, cool. Alles klar. Dann, Christian, machst du mal fleißig weiter. Und Ende Oktober machen wir dann den Reviews zu den von dir angekündigten Movies. Und da gibst du uns mal so richtig Infos, was man schauen muss und was man lieber links liegen lässt.
Genau, also Weapons muss man schon schauen. Selbst wenn man nicht so begeistert ist wie ich oder da so, lasst euch nicht zu sehr auch anstecken von meinem Hype. Genau, jeder soll sich selbst
noch. Ja, kennen. Irgendwo dazwischen ist vielleicht auch die Wahl. Also schön, dass es, wenn wir hier verschiedene Meinungen auch haben.
Genau. Schlecht kommt er ja nicht weg beim Fips. Ist ja nur eben nicht so begeistert wie ich. Ja.
Genau, also ich bin nicht, ist definitiv ein guter Film. Also.
Sehr cool. Dann habt ihr beide auch den Film aus dem John Wick-Universum, Ballerina, geschaut. Auch da, Christian, kannst du gerne mal vorlegen. Wie ist der denn so mit Ana de Armas in der Hauptrolle?
Die ist feig toll. Also, das ist schon mal ein absolutes Highlight.
die ist immer toll.
Also die ist echt toll. Also jetzt nicht nur von Optik her, ich finde die Macht, es spielt auch diese Rolle toll. Und da muss sie ja ganz schön auch was füllen hier, ja, weil das ist ja schon so ein taffer Profikiller da drinnen. Sie ist halt quasi in denselben, aus der derselben Schule gegangen wie John Wick, nur halt da in dem Ballerina-Zweig. Und unter dem Deckmantel so von so einer Ballerinaschule läuft halt da, laufen die da halt hier und bilden.
Ah, daher der Name, okay.
Ah, genau. Und ihre Eltern werden, also ihr Vater speziell wird am Anfang ermordet von irgendeiner anderen Gangstertruppe und da macht sie sich ja quasi dann halt irgendwann mal auf den Weg, um die alle auszumerzen. Und Mai, mir fällt schwer, auch die Handlung irgendwie nochmal zu rekapitulieren, weil die war so dumm, also die war ja noch viel dummer.
Möchtest du dazu bitte einfach dein Letterboxd-Review kurz vorlesen, weil ich lache immer noch über das Review.
Moment.
Ich kann es auch für dich vorlesen, ich habe es gerade offen und lache.
Ja, liest doch mal vor.
Also, Christians vierzeiliges Review of Letterboxd liest sich: Jane Wick und die Hüttengaudi in Feldkirchen. Um was geht's? Ein junges Mädchen wird zur Killerin und killt ein ganzes Dorf. Wie kriegen wir denn John Wick da rein? Das macht ja alles gar keinen Sinn. Ja! Bomben-Action und nur ganz wenig Kevlar-Sackos. Ich hatte richtig dicke Spaß.
Mega. Oh ja, danke. Ja, stimmt. Das habe ich den Tag. Chain Wick, genau.
Ja, ja. Kann trotzdem, also 4 Sterne, Herzchen. Ich glaube, der hat dir dann schon gefallen. Es war echt auf jeden Fall ein Spaß, oder?
Also, vielleicht hat auch ein bisschen was dazu beigetragen, dass ich ja davor Wick is Pain geguckt habe und mir jetzt auch die Titan of Cult Box von John Wick vom 1er mir teuer geschossen habe, noch auf eBay. Und da absolut im Fieber drin war und es Gott sei Dank eben nicht so viel dümmliche eben Kevlar-Sacko-Action wie im Teil 4 gab, sondern ganz viel klassische Kämpfe und also wenn keine Ahnung, John Wick 1 ja Gun-Fu groß gemacht hat und 2 dann Dog-Fu und 3 weiß ich nicht mehr was für ein Fu und so, hat sie jetzt halt Handgranaten-Fu groß gemacht, weil dass sie Handgranaten an Leute in irgendwelche Körperöffnungen reinschiebt, die dann irgendwo hinter einer Tür von ihr dann so explodieren, also faszinierend. Ein Bombenspaß sozusagen. Und also ich war schwer begeistert. Also ich war wirklich schwer begeistert von der Action, die ganz, ganz, ganz klasse inszeniert war. Nachdem mir Teil 4 schon so dumm war, war ich von der Handlung und sonst irgendwas, habe ich da komplett abgeschlossen damit, dass das irgendwas Seriöses was sein kann, könnte. Und wer das so ähnlich sieht, also ich weiß nicht, der Philipp sollte jetzt mal noch seine Meinung dazu äußern. Aber wer Action haben will, macht dann nichts falsch.
Richtig. Besonders, der Philipp muss uns sagen, ob die Erzählstruktur hier gut war oder nicht so.
Welche Erzählstruktur denn? ich würde mich tatsächlich quasi fast Wort für Wort Christians Review anschließen, die er auf Letterboxd geschrieben hat. Der Film macht sau viel Spaß. Das gebe ich ihm jederzeit gerne. Die liebe Ana de Armas ist ganz, ganz super in der Rolle. Das passt wie die Faust aufs Auge. Und John Wick kommt ja auch kurz vor. Das ist so ein bisschen, das hätte man sich meines Erachtens sehr ersparen können. Aber ich glaube, es musste sein, dass hier dann John Wick quasi to the rescue noch irgendwo auftaucht. Ne?
Weil das wahrscheinlich der Keanu in seinem Vertrag stehen hat, dass wenn es einen Wick-Film gibt, muss ja, er immer
ich glaub,
mit dabei sein.
Das ist The Rock, den du meinst. Keanu macht da, glaube ich, gar nichts. Aber nee, es ist...
Ist das sein Ding?
Es ist okay. Tatsächlich... Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, der ist nicht so eitel. Aber nee, es ist wirklich ein schöner Film. Er ist actionreich. Er hat eine
Kämpfer-Sakko-Szene. Also meint
er das jetzt ernst? Nein, ich meine es ernst. Ich glaube,
er macht seit 30 Jahren nur noch Filme, wo er sich selbst in Szene setzt.
Ich glaube nicht, dass er so eitel ist, dass er dann in jedem Film dieses Franchises unbedingt vertraglich auftauchen muss. Das glaube ich nicht.
Ich auftauchen muss, aber ich glaube, er hat schon Bock drauf auch.
Das ist eine andere Frage. Dass er da Bock drauf hat, das merkst du. Aber er hat auch sein Kevlar-Sakko an. Das ist ein halber Minuspunkt.
Ja, genau. Also es gibt auch ein paar so Kevlar-Szenen.
Ja, und man muss halt auch sagen, es ist lustige Action, aber der Film setzt halt an Dummheit schon noch mal einen Deckel drauf auf den letzten John Wick. Ja, nur er war lustiger, weil das Ganze noch nicht so verbraucht ist.
Mhm. Wird es da einen zweiten geben, wisst ihr das, oder war das jetzt ein einmaliges Spin-off?
Es gibt doch einen John Wick 4.
Ja, ich meinte Ballerina, ob jetzt das Ballerina-Ding sozusagen nochmal weitergerollt wird. Es
wird keinen weiteren mehr geben, hat ja Keanu Reeves schon gesagt.
Oder nee, es sollte doch einen neuen noch geben, hieß es doch vor 2 Wochen mal. Es war noch nicht 4, sondern 5 dann oder so.
Also Ballerina habe ich irgendwie, glaube ich, schon...
Nee, es ging mir ja nur um Ballerina, nicht um John Wick, ob es einen zweiten Ballerina-Film gibt.
Also denke nicht. Ich glaube nicht. Okay. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt noch keine Info dazu.
Einmaliges Spin-off wahrscheinlich.
Da erfahren wir dann, wie eitel Keanu Reeves wirklich ist. Wenn es keinen zweiten gibt, ist seine Schuld.
Genau, wenn nicht, dass sie ihm die Show stiehlt. Sehr schön. Ja, geil. Seid ihr bereit? Habt ihr alle ein frisches Getränk? Es geht jetzt, glaube ich, echt rein.
Nehmt eure Xanax, nehmt eure Valium, was immer ihr braucht an diesem Punkt der Geschichte.
Lieber Tax, es hat sich zugetragen, dass du uns irgendwann geschrieben hast, so fast schon im Nebensatz, muss man ganz ehrlich sagen, dass du dir einen neuen TV bestellt hast. Du hast dir einen neuen TV, einen neuen Fernseher, ein Fernsehgerät bestellt.
Ein Datenansichtgerät, genau.
Wie kam es denn dazu?
Ich habe es auch gar nicht so stark vorher announced, weil es dann, ich glaube, sehr intensive, wie lange war das? Knapp 4 Wochen mit der Entscheidungsfindung war. Die Frage ist jetzt, wollt ihr Informationen zu dem Gerät haben oder wie ich da hingekommen bin? Ich glaube, ich erzähle
mal die Geschichte. Erstmal machst du natürlich ein bisschen Storytelling darum, warum du so lange keinen TV geholt hast. Also und warum sie jetzt auf einmal aus dem Nichts so ein Gerät
holen. Ja, genau. Vielleicht eins so vorab. Ich habe einen Fernseher, 65 Zoll, mit einem VA-Panel, das heißt gute Schwarzwerte, Low Budget von Samsung. Alt genug, macht aber ein Bild, was eigentlich fein ist. Ja? Also ich war da eigentlich ganz happy.
Gerade für jemanden, der jetzt nicht hundertprozentig auf Bild und Farbe und
Sachen steht. Genau, und dann habe ich immer gesehen, dass die Sachen mir zu teuer waren, habe ich länger drauf hingespart. Und dann schaue ich mir ja immer die ganzen YouTube-Filter-Bubble-Reviews an, wie sie alle heißen, von Ratings und HiFi.de und Co. Und dann spülen sich halt immer so die neuesten, ich weiß nicht, IFA, CES-Neuerungen rein. Und ich weiß ja, ihr seid ja auch schon im OLED-Land. Und irgendwie hat es mich dann genervt. Dachte ich, ich brauche mal irgendwie auch jetzt so langsam neues Gerät. War aber gar nicht so konkret unterwegs und dachte, bevor ich da jetzt hier in der Weltgeschichte rumspaziere, ich gehe mal in den Laden meines Vertrauens, ja, in den deutschen HiFi-Markt und spaziere da mal rein und frage einfach die Leute, hey, habt ihr ein aktuelles Gerät von der Firma Sony, LG oder Samsung? Und dann sagt man ja dann die Gerätenummern. Ich glaube, das können wir hier erwähnen. Habt ihr einen LG G5 oder einen LG C5? Und dann sagen die, ja klar, da haben wir das neueste Gerät, da steht der G3, den kannst du gleich haben für 4.000 Euro. Und sage ich, nee, ich rede von einem G5. Und da war ich ein bisschen traurig, weil das war irgendwie, als würde man sich eine super alte Waschmaschine kaufen. Dann bin ich in den nächsten Markt gegangen, hatte ich mal Zeit. Und da standen dann eben die verschiedenen Geräte da. Und es wurden dann auch so, sag mal, die Budgetmodelle gezeigt und die haben mir getaugt. Ja, so, also völlig fein. Ganz konkret, es war ein LG C4 ausgestellt, der war schon gut vom Bild, würde ich sagen. Auch ein C5 und dachte ich, ja, das passt schon, das wird es dann werden. Und dann ist leider was passiert. Da kann der arme C5 nichts dafür. Im Hintergrund waren dann doch irgendwie der G5 und der Samsung S95F Flaggschiffe aufgebaut. Und ich konnte mich dem Ding nicht entziehen. Die haben mich wirklich so angestrahlt. Ja, also die einen Fernseher waren gut, aber die haben mich so angeleuchtet. Dachte ich, na gut, das ist nur im Showmodus. Und dann lief auf diesem LG G5 Fernseher eine Weltraumszene. Und mich triggern ja diese ganzen Science-Fiction-Geschichten. Und da dachte ich, oh mein Gott, also wenn jetzt dann nächstes Jahr oder in den nächsten ein, zwei Jahren von Naughty Dog Intergalactic rauskommt und du so eine Im-Cockpit-Szene hast und du hast da echt so ein fahles Bild, das geht nicht mehr daheim. Ja? Also da war ich dann so angefixt.
Hast du gedacht, spätestens dann brauchst du einen
neuen TV? Ja, ich muss mich jetzt sozusagen vorbereiten. Ja, also jetzt, also das hat sich wirklich so auf die Netzhaut im Laden schon gebrannt. Da habe ich dann gemerkt, okay, jetzt weiß ich, was wirklich mit HDR gemeint ist. Also nicht nur ein knackiges Bild, sondern es leuchtet dich an.
Ah ja. Das ist das, was du sozusagen so manchem über Jahre jetzt nicht geglaubt hast, dass da ein gewisser Unterschied
ist. Nein, der Unterschied ist da, aber dass es dich blendet, also richtig, dass es richtig
hab blendet. Habe ich auch selten gesagt.
Ja. Dass ich mich, ja, aber dass es so richtig krass blendet, das war schon...
Also sagst du, musst es einfach mal mit seinen eigenen Augen
total
sehen.
Total, total. Und ja, mach mal's kurz. Ich glaube, es ist relativ egal. Die Geräte nehmen sich nicht viel untereinander, ob man jetzt ein LG oder Samsung-Gerät nimmt, weil ich war schon eigentlich dabei, einen günstigen Samsung mir zu schießen, in dem Gedanken, ah ja, der hat ja das Quantum Dot OLED Panel und dann muss man lernen, dass die Hersteller untereinander auch tauschen. Also das heißt, der große Samsung in der großen Größe hat natürlich ein LG-Panel und die Hersteller wählen sozusagen aus, das kommt dann auf den Kontinent an, welchen Markt sie bedienen wollen, ja, und da sind dann schon ein paar Geräte rausgefallen, weil ich mir eingebildet hatte, ja, ich will eigentlich jetzt, wenn ich dann schon Geld ausgebe, richtig knackige Farben, dann habe ich mich reingenördet in das Thema bei Ratings, wie groß ist der Farbraum, also ist es nicht nur hell, weil, ja, weil wenn es hell wird, dann fangen bei manchen Displays an, die Farben auszublassen, ja. Und ich erinnere mich schon als kleines Kind, Spoiler, ich saß damals vor unserem Schwarz-Weiß-Fernseher und habe mir gedacht, warum baut man denn keine Fernseher, wenn eine Sonne auf dem Bildschirm zu sehen ist, dass die Sonne dich blendet? Also das habe ich schon als kleines Kind irgendwie nicht verstanden, warum man das nicht macht. Ja, also wenn man eine Sonne aufnimmt, dann muss doch einen auch die Sonne blenden. Ja, kurzum, also war ich jetzt wirklich ein bisschen, ich würde sagen, Datenblatt getrieben. Um zu schauen, das wirkt
sehr schön aus. Ja, sehr schön ausgedrückt.
Tatsächlich, und das ist eine sehr spannende Erkenntnis, dass auf dem Datenblatt aktuell der Samsung mit dem Quantum Dot Display einen total geilen Farbraum hat und LG hat aber jetzt auch nachgebessert mit dem Tandem Twin W OLED Panel, ja. Aber fast forward. Am Ende ist es relativ wurscht. Ich habe jetzt den S95F geholt, weil das Angebot sozusagen unschlagbar war. Sonst hätte ich mich, also wenn man die normalen Ladenpreise bezahlt und da jetzt keinen vor Cyber Monday oder Cyber Friday und Black Friday Angebot bekommt, sind die einfach far off. Ja? Also da gehst du in den Laden, da rufen die irgendwelche Mondpreise auf. Und ich hatte tatsächlich, das ist hier Tipp auch an die Hörer, das kannst du offiziell, irgendwie scheint es dann immer bei Samsung mal an einem Wochenende und bei LG Wochenendaktionen zu geben und vielleicht so ein Cashback immer mal die Augen offen halten. Und
du hast im offiziellen Samsung Store dir den
bestellt. Ich habe ihn jetzt bei Samsung bestellt, ganz genau.
Einen 77 Zoll OLED-TV.
Ja, und wow, das war das dann auch, jetzt geht es sozusagen zum Unboxing, das Teil ist gut angekommen.
Wie groß war die Kiste? Hat er auch gedacht, meine Fresse.
Ja, das ist mir ist ein bisschen anders geworden, weil ich war alleine zu Hause und habe mir gedacht, naja, wenn die das liefern, dann trage ich den halt hoch. Aber zum Glück hat auch das Liefern gut geklappt. Das war der Hermes Lieferdienst und die haben das bis ins Wohnzimmer getragen. Und da fängt es halt dann schon wieder an, was ganz geil ist. Da merkt man, Samsung ist vielleicht sozusagen das Apple unter den anderen Ökosystemen. Ja, der Fernseher, den muss man nicht hinlegen, um den zu montieren, sondern der ist so gebaut, dass man den innerhalb der Verpackung aufbauen kann. Also ich ziehe sozusagen die Packung nach oben und schraube die Sachen an. Und auch,
das ist cool.
Es sind eigentlich cool. Unwichtige Details, die haben mich aber gefreut. Deshalb habe ich das Gerät aber nicht geholt, weil mich auch ein Plastikständer oder Plastikgehäuse wäre mir auch wurscht gewesen. Zum Beispiel dann schnappt der Ständer mit Magnet ein und man braucht nicht so viele Schrauben. Also man merkt, da haben sie so ein bisschen Hardware-Engineering, kann Samsung auch, wenn sie wollen. Ja, also und super slicke Optik. Und dann hatte ich echt so Gewissensbisse, oh mein Gott, 77 Zoll, jetzt bin ich 3,5 Meter weg vom Fernseher, habe aber noch das Thema, dass der Esstisch weiter weg ist. Das ist schon ein Riesending. Und der Fernseher ist jetzt so groß, oh Wunder, dass ich meine Abos bei Netflix oder Disney Plus wirklich auf die Premium-Abos anheben muss, weil ich tatsächlich dann sofort sehe, ob die Pixel schlecht oder gut sind. Ja, also das hat bei dem 95 Zoll LC-Display hat man das nicht gesehen, aber jetzt merkst du sofort den Unterschied. Ja. Und es ist vielleicht so dieses in your face, ich konsumiere sehr, sehr viel SDA-Content, also nicht HD. Da merkst du einfach, wenn das nur in 1024 oder so oder in normale HD-Auflösung gemacht ist.
Entschuldige, ganz kurz, SDA ist die Abkürzung für welchen Fetisch? Ich kenne BDSM und so, aber...
Ja, SDR ist sozusagen der Standard-Definition-Content, ja, also wenn du normales YouTube und Co. anschaust und HDR ist dann wirklich mit High Dynamic Range und Co. Also SDA kriegst du auch in 4K, das ist halt das ganz normale Fernsehen ohne die große Farbtiefe. Ja.
Ohne die Sonne, die dich blendet.
Richtig, genau, ohne die poppigen okay. Farben. Und da schaue ich noch relativ viel, ich würde mal sagen so 70%. Wenn man viel SDA schaut, braucht man nicht so einen Fernseher. Also da kann man sich nur ganz normales LC-Display holen oder also ganz am Edge oder Mini-LED-Display. Aber sobald man in HDR mit hoher Farbtiefe geht, dann brauchst du so ein Display.
Ja, oder wenn man natürlich mit aktuellen Konsolen aktuelle Games spielt, da macht es natürlich dann auch Sinn.
Ja. Was interessant ist, also das Display ist super, das Display ist matt. Ich habe mich auch bewusst dafür entschieden, weil es relativ...
Das hat mich heute irritiert,
ja,
das habe ich heute erst gecheckt.
Ja, ja, es ist relativ hell bei uns und wie man wissen muss, matt hat auch Nachteile. Ja, also das macht immer das Bild nicht so poppig, aber das kompensiert der Fernseher mit dieser, ich weiß nicht, bis zu 4000 Nits Netzhautablösung. Also das ist einfach zu krass. sobald es normales Abenddämmerung, Ambient Light ist, hast du auch die vollen Schwarzwerte. Dafür kann ich halt auch am Tag Fernseh schauen. Dann hat es so ein bisschen diesen, ich würde es nicht sagen Leinwand-Effekt, aber es reflektiert halt nicht. Ja, es ist so ein Trade-off, ja. Ich glaube auch, um das wirklich zu balancen, weil der S95F ist momentan Topmodell, genauso wie der LG G5. Da kann man auch blind einen C4 holen, wenn man nur HDR schaut, oder einen C5, wenn man dann entsprechend SDR-Content sich mehr anschaut, weil die irgendwie zu dunkel im SDR-Modus sind. Und was total spannend ist, ich habe vorhin gesagt, Samsung kann Hardware. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass sowohl LG und Samsung Software nicht so gut können. Ja? Also ich habe noch einen älteren Firmware-Patch-Level und diskutiert im Netz rum, dass man fünfmal in den Farbselektor gehen muss, dann den Farbraum wählt, dann eine andere Option wählt, damit er in der Lookup-Tabelle die richtigen Farben wählt. Und da denke ich mir, hey Leute, you had one job. Ja? Du sollst einfach nur das richtige Farbspektrum darstellen. Und das, also selbst da muss man sich reinfuchsen. Und das ist fast wurscht, ob man jetzt über LG
kann schafft. Kann man sich reinfuchsen.
Nee, sollte hier. Ja, aber sonst wäre es schade drum. Also sonst holt man sich nicht so ein Gerät. Ja.
Ach so. Okay.
Also wenn dann wirklich die Farben anstatt einem knalligen Senfgelb, haha, die Zuhörer wissen, was gemeint ist, knalligen Senfgelb echt nur was ganz Fahles zu sehen ist. Ja, das geht nicht. Ja, also dafür holst du dann so ein Gerät. Das wird irgendwann mal gepatcht, aber das will mir nicht in den Kopf. Ja, also, dass ich so Premium-Geräte mache und dann läuft die Software nach. Sowas, also da würde ich mir wünschen, wenn es ein Apple geben würde, die gibt es aber anscheinend nicht, ja. Also
aber lieber Tax, da bist du jetzt aber auch verblendet, weil du hast gerade gesprochen, dass Hersteller Premium-Hardware machen mit nicht so toller Software.
Ja.
Apple halt.
Oder? Ja, genau, richtig. Sie haben sich wahrscheinlich an den neuesten Patches von Apple orientiert. Was darin gipfelt, ich habe es übrigens nicht vermisst, es gibt den HGIG-Modus von der HDR Gaming Interest Group, die Samsung gegründet hat, damit eben das Spiel wie beim Filmmaker-Mode.
Jetzt wird's brutal. Was für ein Modus?
Die HDR Gaming Interest Group, ja, dass die Spiele genau so dargestellt werden, wie sozusagen die kreative Art Direction bei den Spielen sich überlegt hat, zum Beispiel Naughty Dog, wie das Spiel auszuschauen hat. Und das kann der Fernseher in dem aktuellen Patch-Level nicht. Es gibt aber ein Software-Update, was das wieder kann. Und jetzt habe ich eine ganz tolle Entwarnung, weil ich in einer Sache durchgestiegen bin. Falls Leute auf ihren Filmmaker-Modus schwören, weil der ja so krass, so geil kalibriert ist, gibt es auch viele Leute, die vorhin sagen, ja, ich habe den Filmmaker-Modus, aber irgendwie mein Fernseher ist scheiße. Weil das ist alles so dunkel und dann verstellen sie nichts und sie denken, der Filmmaker-Modus ist kaputt. Aber man muss wissen, der Filmmaker-Modus ist einfach für einen Pitch-Black-Room gemacht und kalibriert irgendwie die Standardhelligkeit auf 100 Nits, also relativ dunkel. Das heißt, am Ende ist mir das wurscht, ob ich jetzt ein Spiel in der Original-Intended-Variante spiele oder im Filmmaker-Mode schaue. Ich stelle das so ein, wie das für mich subjektiv in Ordnung ist. Ja, und das ist vielleicht auch so ein Fazit gewesen, wenn jeder sagt, ich habe mir alle YouTube-Videos angeschaut, wie die Leute ihren LG und ihren Samsung-Fernseher kalibrieren. Und da gucke ich das so an, da stellen die Farbe rot auf volles Tomatenrot, ja, wo du schon im YouTube-Video siehst, das schaut scheiße aus. Und dann kommentiert diese Person, ja, also seine Kalibrierung, die ist wirklich perfekt, weil die Hauttöne, die schauen ja ganz natürlich aus. Und du siehst halt, der Typ hat krebsrote Arme, ja, also gebt auf die Sache nichts, schaut.
Aber Moment, du hast dir dann ein YouTube-Video angeschaut und hast dann die Farben beurteilt, die er auf seinem TV sieht. Wer sagt nicht,
ja, dass deiner noch falsch eingestellt ist? Nein, der hat A und B verglichen, ja. Und das war so off, ja. Also, dass ich gesagt habe, bitte nimm doch das Referenzmaterial. Und man muss auch wissen, dass die Paneele selbst auch eine Varianz haben. Also mein OLED entspricht jetzt nicht dem OLED, was der andere aus der Serie quasi hat. Das muss man für sich anpassen. Und ich habe heute...
Kann man für sich anpassen?
Ja, kann man. Ich hatte tatsächlich ein psychologisches Problem, weil ich auf dem iPad immer YouTube schaue. Ja, tatsächlich.
Das gehört, das hat ein psychologisches
Problem. Ja, mich hat es voll genervt, weil der Samsung so krass das Rot von dem YouTube-Logo dargestellt hat. Und ich habe den ganzen Tag damit verbracht. Und du brauchst nicht mit dem Kalibrierungstool hergehen, dass der Fernseher quasi jetzt so ausschaut wie mein älteres iPad. Und jetzt gibt es bestimmt Leute da draußen, die sagen, ja, um Gottes Willen, das iPad hat ein scheiß Display. Für mich ist das völlig fein, was SDR-Content anbelangt, also den Standard-Content. Also ein iPad Pro, dritte Generation ist das. Und jetzt habe ich den Fernseher so eingestellt, dass quasi der Fernseher wie das iPad ausschaut und das läuft Bombe.
Ich glaube, das war das Wichtigste. Das ist einfach. Aber es ist schon auch ein bisschen subjektiv, oder? Wie man es gerne hat. Also es gibt ja nicht das eine Setting, wo man sagt, das ist für alle Augen, weil Augen unterscheiden sich ja auch je nach
also je nach Auge. Ja, das Problem ist nur, ich bin da sehr sensitiv, was die Hauttöne anbelangt. Also wenn ich mir dann einen Film anschaue...
Das liegt aber an dem Content, den du schaust.
Wahrscheinlich, ja. Das Problem ist, entweder schauen die Leute leichenblass aus, ja, oder haben so einen roten Stich.
Oh, Tax, ehrlich.
Jetzt kommen wir mal zum Ende.
Ja, genau. So nächstes Mal wirst du uns noch mal mehr dazu sagen, wie er sich auch im Gaming verhält. Das machen wir natürlich in der Playfolge.
Das mache ich auch. Ne? Aber mir ist eine Sache ganz wichtig. Ich habe ja zum ersten Mal diese hohe Farbintensität genossen, obwohl der Fernseher nicht Dolby Vision kann. Der kann nur HDR 10 oder HDR 10 Plus. Das ist egal. Der Fernseher mappt es dann schon auf seine Farben. Und es ist wirklich so, bei dem Modell, was ich habe, muss ich wirklich die maximale Helligkeit ordentlich zurückdrehen, weil sonst tun dir die Augen weh. Also ich hoffe, dass das OLED-Panel nicht so schnell kaputt geht, weil die Leute, die einen LG-Fernseher haben mit W-OLED, sind dafür bekannt, dass die nicht so schnell einbrennen. Das muss man auch wissen. Aber dieses Quantum-Dot, das brennt dir die Netzhaut weg in der aktuellen Variante. Also das ist brutal. Und ich habe heute einfach mal Netflix und Disney Plus ein paar Serien durchgefappt. Ich habe noch mal kurz in Electric State reingeschaut oder Star Wars angeschaut mit Laserschlacht. Meine Fresse, das ist einfach krank. Aber da musst du schon einen Gang zurückschalten, weil das Gerät fast zu potent ist. Ja, also mit anderen Worten, LG C4, C5 oder normale Samsung S90 langt auch, aber das Angebot war einfach gut, ja. Sonst hätte ich den jetzt auch nicht genommen. Ja, und dann werde ich berichten, wie das Ganze auf der PlayStation ausschaut. Ich habe schon ein bisschen getestet und ich muss sagen, es harmoniert out of the box perfekt. Es ist der Wahnsinn. Ich habe den Eindruck, dass die PlayStation besser mit dem Fernseher zusammenarbeitet, was das Tone Mapping anbelangt, als mein uraltes Apple TV von vor 7 oder 8 Jahren. Also da gibt es dann auch nochmal ein Update. Also Sony und Samsung.
Deswegen holst du dir auch ein neues Apple TV noch, ne?
Ja, das werde ich machen. Und wichtig, ja, weil wir ja dann hier auch manchmal in unserem Gaming-Podcast sind, der LG in der aktuellen Generation C4, C5 wird einfach bei Spielen komplett abgewatscht. Man mag es nicht glauben, schaut euch die Reviews an bei Ratings. Da gibt es Probleme, also der Samsung hat ein paar Softwareprobleme, aber LG hat halt noch nicht in Aussicht gestellt, dass sie diese Sachen für Spiele fixen werden und ich brauche irgendwie nicht 80 Millisekunden Latenz und dann flackert es und dann vibriert es und sobald jemand VRR einstellt, flackern alle Displays, es ist total krank, ja, also genau.
Und jetzt wird's interessant. Also man muss schon sagen, du hast dich sehr reingekniet, ne? Du hast doch, glaube ich, Kalibrierungsvideos von Fernsehern angeschaut, die du gar nicht kaufst. Also
ja, interessant, dass man das überhaupt macht. Genau, weil ich immer dachte, ich habe das Richtige gefunden. Mhm.
Ja, geil dran ist halt wirklich, ich behaupte jetzt einfach mal ganz frech, dass wenn man jetzt einfach dich in einen Raum setzt und dir ein Panel vorhält und du dir jetzt da irgendwas drauf anschauen musst, dass du nicht entscheiden kannst, was das für ein Panel ist.
Mit einer Einschränkung.
Ich glaube, da hängt schon viel drin, dass man jetzt sagt, oh, beim C5 muss man genau darauf schauen, da könnte es, wenn man das und das macht, dann flackert es. Also sowas weiß man dann halt und dann ist man drauf halt auch sensibilisiert.
Also was ich ganz klar sagen will, ob man jetzt die aktuellen Budgetmodelle von Samsung oder LG nimmt, die nehmen sich so gut wie gar nichts. Jeder hat da so seine Vor- und Nachteile, aber es gibt schon einen Unterschied zwischen dem Budgetmodell und der Topline, die sind halt einfach doppelt so hell.
Ja, das,
aber das doppelt so hell ist mir momentan gerade noch zu hell. Aber falls der Fernseher mal schlechter wird, dann habe ich noch genügend Leistungsreserve, so sehe ich das.
das ist doch ein schönes Fazit. Tax. Und jetzt, weißt du, was du jetzt noch machst? Du wirst jetzt dann in nächster Zeit einfach mal auch Content genießen und nicht immer in die Menüs gehen, Pause drücken und nochmal irgendwas umkonfigurieren.
Ja, das ist jetzt
irgendwann durch. Muss es auch mal passen, durch, wie es ist.
Ja. Und lass die einzelnen Pixel in Ruhe, Tax. Die haben dir nichts getan. Es gibt überhaupt keinen Grund, mit denen rumzubandeln, gell?
Eben.
Sowas von.
Und nicht immer so viel Haut-Content schauen.
Vielleicht hat jemand von unseren Zuhörern auch so ein Spider oder so am Laufen. Also. Und was gibt es, also so ein Kalibrierungstool, und gibt es jemand, der wirklich in die Service-Menüs reingegangen ist, weil ich glaube, es braucht es nicht. Ja, außer, dass man seine Garantie kaputt macht. Nee, weil jeder sagt, du kannst es hier auf 4000 Nits anheben, mir tut es Gerät schon leid.
Schön gesagt.
Ja. Okay, gut.
So ein kleiner Einblick.
Ich bin ein bisschen durchgeschwitzt jetzt. Jetzt muss uns der Fips mal mit seinem Strumpfhosensegment mal wieder
auf den Boden der Tatsachen. Ich habe noch einen Karlauer, den habe ich mir aufgeschrieben, noch einen Nachbrenner. als ich heute die Farben zwischen dem Apple YouTube auf dem iPad und dem Apple YouTube auf dem Apple TV kalibriert habe, dachte ich, die Farben stimmen alle nicht. Und jetzt haltet ihr euch fest, mir ist ein Unterschied aufgefallen, obwohl ich TVOS 26 habe. Und auf dem iPad OS 26, es sind unterschiedliche Emojis. Weil ich zuerst dachte, wieso ist denn das Feuersymbol da so ein geiles Rot und geiles Gelb drauf? Nee, also selbst da hat da Apple andere Emojis. Dem muss ich auch nochmal nachgehen. Es sind andere Emojis, ja. Okay. Wäre mir nie aufgefallen.
Sherlock Tax wird das herausfinden, was es mit den verschiedenen
die modernen Wimmelbilder sind.
Wird uns, wird uns in der nächsten Folge genauer berichten, wie sich die Emojis so auf den verschiedenen Plattformen verhalten. Puh, Pips, du hast Superheldenzeugs geschaut.
Ja, ich der Tax hat, also noch Tax hat ein gutes Segment. Ich wollte noch ganz kurz was sagen dazu, weil ich habe, also nur, dass das mal geklärt ist, ich mache meine Reviews zu Filmen und sowas auf so einem Fernseher. Ne? Das ist einfach so ein Fernseher. Ich habe keine Ahnung, ob der versteckte Service-Menüs hat, die einem die Garantie kosten. Das ist ein verfluchter Fernseher. Ne? So.
Ja, dann sage ich aber auch noch was zu. Der Tax ist wirklich ein bisschen unfair, weil er sich jetzt so hinstellt, als wäre jetzt der OLED-Master. Lieber Tax, jetzt wälze dich mal bitte im Staub und sag mir, dass dieses Panel es wirklich wert ist.
Total, total. Also es ist ja echt overdue. Das ist 9 oder fast 10 Jahre habe ich das alte Gerät gehabt. Es war ein feines Gerät, aber das ist einfach eine andere Welt.
Okay.
Ja, das ist also, eine andere Welt. Absolut, absolut.
Gut, danke. Fips.
Gut, dass wir das geklärt haben.
Helden in Strumpfhosen.
Helden in Strumpfhosen-Content made by Fips for the whole audience. Ich fange einfach an, ne? Bevor da irgendwelche Bildskandale auftauchen. Ich habe mit Gen V angefangen. Gen V Season 2, das Spin-off von The Boys an der Ward Academy, wo die jungen Superpsychopathen ausgebildet werden. Das ist ja so geil. Das sage ich gleich mal. Ich habe totalen Riesenspaß gehabt. Beim ersten war ich noch so ein bisschen, Spin-off halt, ne? Also bei der ersten Staffel. Aber die zweite Staffel ist richtig cool. Das ist, also, man merkt so, es gab ja in der letzten Staffel gab es ja irgendwann mal die Diskussion, dass die lustigen Alt-Right-Spinner in den USA total gestresst waren, weil wie heißt der Homelander, nicht der Held ist, sondern sich tatsächlich als Böser dann doch mal irgendwann outet. Und die ganze Serie ist, die greift zu diesen leichten Trend auf, den ich auch an anderer Stelle sehe, dass man so diesem amerikanischen politischen Ding ein bisschen was gegensetzen möchte. Mhm. Und das kommt relativ gut raus. Also das ist schon mit, was haben sie für Soups? Sie haben den Gender Bender. Das ist ein Soup, gab es im ersten Teil ja auch schon, der quasi ein nicht-binärer Superheld, der quasi zwischen Mann und Frau wechseln kann.
Achso, ich dachte, der kann die Leute umpolen, da hätte ich jetzt gedacht.
Nee, also der wechselt halt einfach und der wird dann immer so vorgehalten, so, ja, wir sind ja eigentlich voll cool, aber im Hinterrücks tut halt diese ganze Wort, diese ganze Firma ist quasi das Böse, ja, und tut halt immer so nett und hinterrum sind sie halt voll anti-Vogue und so viele geile Sprüche, ich krieg das gar nicht mehr alles zusammen, ja, und es sind halt einfach, es sind am Ende einfach die Nazis, ja. Und es ist so in your face und gleichzeitig so brutal einfach nochmal so, also so gory auch und so richtig. Sie gehen so richtig in diese The Boys-Nummer rein.
Ich freue mich voll. Wo läuft denn das?
Amazon.
Ach, Prime.
Amazon okay, hat, Amazon hat Gen V. Und also wirklich, wirklich eine ganz, ganz tolle Serie. TV-Shows are back, baby, sage ich ja. Ja, also das zweite Halbjahr bis jetzt hat wirklich einen Lauf, was TV-Shows angeht. Und da haut auch Gen V völlig rein.
Christian, hast du Gen V auch, erste Staffel hast du auch geschaut, hast du zweite auch schon geschaut?
Das habe ich jetzt gar nicht zweite, nee, habe ich leider noch nicht geschafft. Ich fand die erste ja auch wieder, Philipp, so, naja, also da hat mich dieser Spin-off-Charakter gar nicht so gestört, aber es war so viel gewollt und nicht gekonnt und es war so auf College-mäßig alles so getrimmt, dass ich mich nicht angesprochen gefühlt habe wie bei The Boys. Aber
geil, wie konträr das ist, der Philipps.
Die erste Staffel hatte der Fips auch nicht so.
Ja, da war ich auch nicht so voll bei. Sie drehen in der zweiten Staffel halt auch wieder die Weirdness der Superkräfte schon so arg nach oben.
Ich habe schon vorgehabt, den zu gucken, habe es halt noch nicht geschafft gehabt. Kommt schon bald. Also jetzt muss ich erstmal das was anderes gucken, was der Fips jetzt wahrscheinlich gleich erwähnen wird, aber Gen V kommt dann.
Sag ich auch noch was dazu, ja. Genau, also Gen V, definitiv für jeden, der The Boys oder auch die erste Season Gen V nicht völlig scheiße fand, kann ich nur sagen, schaut euch das an. Ich habe teilweise echt Tränen gelacht und mir teilweise den Finger beißen müssen, was so bäh war.
Das ist jetzt ganz oben auf der Liste, also Genau, weil ich die ganze Zeit denke, wann kommt irgendwie The Boys-mäßig was raus, und ach, das ist ja super
geil. Ja, also Gen V kannst du gucken.
Cool.
Ja.
Und dann warst du im Kino, oder wie, Fips?
Nee, ich war nicht, den gibt es ja auch schon bei Amazon. Ja,
ach, Superman.
So. Superman. Ich hab tatsächlich einen Amazon 50-Euro-Gutschein gehabt, den ich irgendwie verbraten musste. Und dann habe ich mir die ganzen viel zu überteuerten Videos, weil es ja gratis Geld, da kann man das ja machen.
Eben.
Und dann gab es einen Superman. Und Superman ist ja traditionell so ein Superheld, mit dem ich ein bisschen auf Kriegsfuß stehe, weil ich Superman eigentlich, also zumindest in den meisten Verfilmungen bisher, eigentlich extrem langweilig finde, weil Superman in seiner Urform ja quasi unbesiegbar ist. Ja, und dann kommt immer irgendeiner an, reibt ihm ein bisschen Kryptonit ins eine Nasenloch und dann ist er kurzfristig besiegbar und dann passiert irgendwas und dann gewinnt er doch. Hm. Also Superman für mich einer der unspektakulärsten Superhelden, und ja, und dann kommt James Gunn.
Na? Ich kenne nur Peter Gunn-Theme.
Was? Tax.
Tax. Unqualifizierter Kommentar.
Sollen wir jetzt zu Tax, sollen wir da irgendwie drauf eingehen jetzt?
Nein.
Auf jeden Fall. der Mr. Gunn kommt ums Eck rum, ja, und macht einen Superman-Film, der ja vorher schon von den ganzen Snyderverse-Fans und sowas ganz fies abgewatscht wurde, schon wegen dieser geilen Einstellung, wo hier Corin Sweat auf die Kamera zufliegt und so einen Fischaugen-Effekt und die Augen so blöd schauen. Und ich glaube, es war Absicht. Der Effekt ist an so vielen Stellen in dem Film, ich muss jedes Mal lachen, wenn ich ihn sehe. und er hat einen Bombenfilm draus gemacht. Muss ich wirklich sagen, er hat Superman so gut getroffen, krass. So diesen Boy Scout-Charakter. Weißt du, Superman ist ja immer so ein bisschen naiv, viel zu gut und sowas, der auch mal um die halbe Welt fliegt, um ein Eichhörnchen zu retten, so auf die Basis, ja. Und genau das bringt er in diesen Film. Und er bringt gleichzeitig mit seiner nicht so todernsten, düsteren Nummer, weil ich meine, das ganze Snyderverse und die ganzen DC waren ja vorher immer mega düster. Ja. Und hier mit seiner Justice Gang, wie sie jetzt heißt, nicht Justice League, mit dem unbeliebtesten Green Lantern der Comicreihe und Hawkgirl und Mr. Terrific, das passt so unfassbar gut wie die Faust aufs Auge. Das muss man sich echt, wenn man nur ein bisschen Nerv dafür hat, muss man sich das tatsächlich anschauen, weil das ist einfach ein total buntes, fröhliches, lustiges Spektakel, das er da macht. Perfekt gecastet, und also es gibt garantiert keinen Oscar dafür, das sind die Filme von Gunn ja nie, aber er versteht für meine Begriffe dieses Superhelden-Thema wie kaum ein anderer Regisseur, weil die Filme machen einfach Spaß. Das war ja bei Guardians of the Galaxy auch schon immer so.
Da merke ich gerade, dass ich Guardians of the Galaxy in 3er immer noch nicht gesehen habe. Obwohl ich 1 und 2 echt cool fand.
3er ist
geil. Merke ich gerade. Ja, okay, aber da gibt es jetzt also echt einen Superman-Film, wo du sagst, Fips, der ist
unbedingt,
gut.
Unbedingt. Und auch, also wirklich, er hat so dieses Leichte. Mein Guardians of the Galaxy, die hatten zwar auch tragische Momente immer wieder, ne, wenn Groot hier und so, ne? Aber er transportiert einfach so eine leichte Stimmung in diesem Film, sogar wenn was Böses passiert, und er hat eine super Balance immer wieder aus Humor und ernsten Momenten, und also mega, mega geil. Ich war nach dem Film wirklich sehr, sehr gespannt. Auch Lex Luthor, total geil gecastet, also wow, er hat richtig, richtig Spaß gemacht, total gut gespielt. Und
Nicholas Holt, oder? Der?
Ja, genau. Als Lex Luthor.
Wo Pascal nicht macht. So
genau.
Aber wenn der Fips schon mal einen Superman so abfeiert, ich glaube, dann müssen wir den fast alle schauen.
Musst du echt
gucken. Ich mag Superman.
Ich hab einfach noch nicht geschafft, beziehungsweise glaube ich, man kann ihn noch nicht leihen. Und vom Kauf habe ich noch zurückgeschreckt, weil kein Gratis-Geld da.
Ja.
Ich freue mich.
Ich habe den ja schon. Dicke Empfehlung.
Der im Kino und warum, lieber Fips, hast du jetzt hier die Staffel 2 von Peacemaker als Teaser unter Superman gepackt? Da willst du
immer weil erstens ist ja auch Mr. Gunn, ja, der ja auch Peacemaker gemacht hat, die erste Season, so. Die der Christian und ich ja schon megamäßig abgefeiert haben. Und ich habe die Staffel Peacemaker dann angefangen, nachdem ich Superman gesehen habe. Und er hat ja auch ein klein bisschen die erste Staffel von Peacemaker, hat noch ein bisschen Red Ups, Katze, Entschuldigung. hat er so ein bisschen Änderungen erfahren dann, weil eben nicht mehr die Justice League, sondern die Justice Gang jetzt auftaucht im Rückblick und so weiter. Das ging ja ein bisschen durch die Presse auch. Und ich möchte zu Peacemaker Season 2, außer dass ich extrem gehypt bin und sagen muss, auch da wieder, James Gunn versteht dieses Thema. Er versteht das Thema, wie ich es bei kaum einem Regisseur bisher gesehen habe. Und wirklich, wirklich eine super zweite Staffel, zu der ich gar nicht viel sagen muss, weil da muss ich mit Christian drauf abfeiern, dann, wenn er es auch geguckt hat.
Läuft die schon bei uns wo oder schaust du die noch?
RTL, RTL Plus.
Ach, läuft schon bei RTL Plus, okay, weil da läuft ja die erste Staffel, ja.
Genau. Und
diesmal auch nicht so versetzt, glaube bei Staffel 1, die kam ewig später erst, weil da haben sie noch keinen Vertrieb gehabt in Deutschland und nichts, sondern weil die ist ja von HBO, dann hieß es ja, kommt vielleicht bei Wow, dann kam es aber nicht, oder bei Sky halt, dann kam es nicht bei Sky, sondern bei RTL Plus und jetzt die zweite Season kam, war relativ schnell klar, doch, die kommt auch bei RTL Plus und die sind jetzt auch bei Folge 6 von 8.
Okay, klasse. Genau, und auch das feiere ich extrem, ja, und bin total begeistert, was James Gunn hier mit dem DC Universe macht. Also, geil. Völlig cool. Peacemaker Staffel 2 hat so viele kleine Referenzen auch auf Superman. Also, Christian, Superman vorher gucken wäre fast geil.
Ja, das habe ich eben auch gehört, dass der sich ja darauf, genauso wie halt die erste Staffel, sich auf Suicide Squad.
Ja, und also. Und den Rest zu Peacemaker sprechen wir dann extra. Der hat so unfassbar viel geile Momente, über die man dann nicht spoilerfrei sprechen kann. Aber einfach, und wer es noch nicht gesehen hat und anschauen will, bitte, bitte tut euch den Gefallen. Lest nichts dazu, nicht mal Überschriften. Wenn irgendwo Peacemaker steht, sofort weggucken.
Genau, und einfach schauen. Einfach RTL Plus rein und
ab dafür. Das ist viel zu gut. Viel zu gut.
Stark. Und dann warst du ja voll auf dem Hype-Train, Fips, und hast dann auch noch Fantastic Four First Steps geschaut.
Ja, das tut mir auch ein bisschen leid, dass ich das geguckt habe. Das war ein ziemlicher Downer nach Superman. Schicke ich gleich mal vorab. Ich bin ja eigentlich ein riesiger Fantastic Four-Fan. Fantastic Four fand ich immer ziemlich cool, die Comics. Ja. Ich war schon ein bisschen gehypt, als ich den Cast gesehen habe für diese Variante, weil Pedro Pascal für mich immer noch overused im Moment. Und ganz schlimm wurde dann die Vorfreude, als ich gesehen habe, oh, das wird so eine Retro-Science-Fiction-Nummer, weil damit tue ich mir sehr, sehr schwer. Ich habe mir immer gedacht, ich gehe mal total offen rein, vielleicht erzählen sie ja eine coole Story. Schau dir das jetzt mal an. Ich glaube, rausgekommen ist am Ende einer der längsten Letterboxd-Reviews, die ich jemals geschrieben habe.
Boah, das ist so lang, das ist ein halber Roman.
Ja, ja.
Ja, brutal. Genau, schreib mal das nächste Mal so lange Reviews über Sachen, die du gut fandest.
Da muss ich mich nicht so rechtfertigen, da kann ich nur sagen, geil. Ja. aber also positiv habe ich auch geschrieben, sie haben sich's gespart, irgendwie eine Origin-Story zu schaffen. Ja. Weil die hätte ich jetzt nicht ein drittes Mal sehen müssen zu Fantastic Four. Ja, die kennt auch wirklich jeder, das war ganz cool. Sie starten direkt rein, sie geben dann kurze Rückblende, warum und so weiter. Aber also für mich ganz persönlich, das mag, wenn man diese Retro-Optik, Retro-Sci-Fi-Optik geil findet, mag das anders ausschauen, aber für mich hat das Jetson-Vibes ohne Ende. Also ihr kennt diese Zeichentrickserie, ne? Die Jetsons mit Astro, dem Hund und sowas. Und also das ist, fand ich schon mal einen ziemlichen Downer. Das hat mir echt nicht gefallen. Das Art-Design, handwerklich schön, aber nö. Und dann hat der Film so viele Probleme. Also die haben unglaublich viel Zeug reingepackt. Ich entschuldige mich im Vorhinein, falls man die Katze im Hintergrund durchdrehen hört.
Muss man.
Ja, ich weiß. Sie haben versucht, so unglaublich viel Kram in diesen Film reinzupacken. Und darunter leidet, finde ich, das Pacing und die Erzählstruktur ganz, ganz furchtbar. Also es sind immer so Episoden und dann könntest du auch immer wieder einblenden, so one week later oder sowas. Mhm, ja? Und dann geht wieder ein bisschen was weiter und dann, ja, und dann, also die, was überhaupt nicht funktioniert auch, ist die Chemie zwischen den Darstellern. Also Pedro Pascal und Vanessa Kirby geht gerade noch, ja,
Aber ansonsten.
Die hatten ja angeblich eine recht gute Chemie, um es mal so zu
sagen. Ja, die gehen. Also die haben Offscreen, wenn du die ich habe da so das ein oder andere Interview gesehen. Super cool. Die sind, da würdest du sagen, hey, das sind Best Buddies. Ja. Aber im Film musst du dich schon echt bemühen, dass du irgendwelche Chemistry zwischen den beiden hast. Und die anderen zwei sind sowieso komplett raus, was das angeht. Das ist insofern ein Problem, weil sich der Film halt tatsächlich auf diese vier Personen extrem fokussiert. Also du hast fast, das ist mir total abgegangen, was du sonst bei Marvel ja oft hast, dass du coole Nebencharaktere hast, die einfach irgendwo noch ein bisschen mal eine Abwechslung reinbringen, aber null. Ja, du hast die vier, du hast Julia Garner als Shalabal, als Silver Surfer, und du hast hier den Ding, hier den Galactus. Ja. Und Galactus Design ist eigentlich relativ cool, muss ich sagen.
Galactus ist das Steingesicht.
Galactus ist dieses riesige Viech, dieser riesige, der Weltenfresser. Ja.
Ach so.
Eigentlich einer der spektakulärsten Marvel-Villains, die irgendwo der halt ganze Planeten verschlingt und sowas. Ja, der dann irgendwie zu so einem Endkampf am Boden runtersteigt. Und also, nee, es ist am Ende, muss ich einfach sagen, für mich persönlich ist es kein guter Film geworden. Gar nicht wegen einzelnen Sachen. Viele haben sich ja schon wieder mal aufgeregt, dass hier ein weiblicher Silver Surfer, den es auch in den Comics immer schon gab, kann ich nicht genug betonen, auftaucht.
Da wird sich ja standardmäßig jetzt einfach aufgeregt.
Ja, da kannst du immer dich erst einmal aufregen. Ja? Aber das ist kein Problem, das dieser Film hat. Ja? Ist kein Problem, das dieser Film hat. Dieser Film in sich ist ein Problem, weil er ist einfach nicht gut. Er ist stinklangweilig. Also ich habe Superman geguckt am Tag vorher und da war das so, boah krass, der Film ist schon vorbei. Wo sind die anderthalb Stunden hin? Weil ich mich gut unterhalten gefühlt habe. Und bei Fantastic Four habe ich nach einer halben Stunde angefangen, immer genervt auf die Uhr zu gucken, wie lange er noch dauert. Kein gutes Zeichen, wirklich nicht. Also echt nicht schön. Und du merkst, meines Erachtens, ich habe es nachgelesen, danach erst gelesen, bewusst zumindest, vielleicht habe ich es auch schon mal gehört, aber ich würde sagen, du merkst, dass sie die Story an die Tatsache angepasst haben, dass Vanessa Kirby während den Dreharbeiten schwanger war. Die Story ist totaler Bullshit.
Okay.
Es dreht sich um Franklin, hier der Sohn von Reed und Sue, der eigentlich ein ganz cooler Charakter ist auch. Aber es ist so blödsinnig.
Okay, aber dann können wir da auch einen Haken dran machen. Da kannst du uns aber noch einen Tipp geben. Einen Fips-Tipps. Gibt es denn eine Fantastic Four Empfehlung? Weil da gibt es ja jetzt schon mehrere Filme, oder? Fantastic Four ist dann
also welche wirklich, ist dann wirklich, gut? Wirklich gut waren sie alle nicht. Ja, also ich muss sagen, der allererste Versuch aus den 60ern oder 70ern, den lassen wir mal ganz raus. Es gab die Version, glaube ich, späte 90er oder so mit Ewan Gruffudd, den ich den Namen immer nicht sagen kann. Der war für mich immer noch der beste Versuch, den Stoff zu verfilmen. Also das hier war für mich, hat auch Letterboxd im Schnitt eine 3,4. Das ist jetzt für so einen großen Film mit Pedro Pascal nicht unbedingt gut, sage ich mal. Ja? Ja, krass. Also mit Grund. Es ist einfach, sie haben viel versucht. Ich finde es ganz cool, dass sie mal wieder sowas anderes versuchen, auch vom Setting, aber für mich ist das in die Hose gegangen.
Gut, dann ist auch mal was in die Hose gegangen, aber allgemein hattest du ja richtig Spaß mit Superheldenzeug. Das kann so weitergehen. Du musst halt jetzt zur DC umschwenken. Ist einfach
das fällt mir echt schwer. Ne? Aber.
Sehr gut. Ja gut, dann habe ich auch noch was für euch. Ich habe es ja schon angedeutet. Ich bereite mich ja gerade seelisch darauf vorbereitet, Ghost of Yotei, das neue PS5-Exclusive, zu spielen. Und ich habe da eine kurze Backstory. Ghost of Tsushima, Christian, eines der Spiele, die du sehr gerne magst. Du hast es auch, glaube ich, platiniert. Mhm. Ne? Das war ein Videospiel, das du wirklich geil fandest. Was sicher auch dran liegt, Christian, weil das Setting in diesem Japan mit Samurai und Co. schon deins ist, gell? Das macht schon was aus.
Ein bisschen, ja.
Ja, also das Setting muss schon auch passen. Ich fand das Game auch toll, aber mich hat es relativ schnell verloren. Und ich habe das jetzt mal so interpretiert, weil das Spiel hat eigentlich echt nichts falsch gemacht. Super Game in allen Belangen. Aber mich hat es irgendwie verloren, weil ich mich so überhaupt nicht mit der Welt identifizieren konnte. Also ich habe das alles, fand das alles schön und so, aber ich habe auch so viel nicht kapiert und warum schauen die so aus und warum laufen die so rum und irgendwie strange, ne? Und dann habe ich mir jetzt gedacht, Ghost of Yotei, Versuch Nummer 2, kommt jetzt raus, habe ich Bock, das zu spielen, ich muss mich jetzt mal irgendwie aufschlauen und dann mache ich das auch am besten einfach, indem ich mir ein paar Filme anschaue, zu diesem Themenbereich, Christian, dann haben wir ja im Discord auch dazu geschrieben. Da gab es noch einige mehr Empfehlungen von dir. Aber 3 Filme habe ich mir dann rausgepickt, die ich mir angeschaut habe. Und ich bin ja wirklich komplett unbefleckt in diesem ganzen Thema. Ich wusste vor den Filmen, Christian, wusste ich nicht, was der Unterschied ist. Wusste ich noch nicht mal, was ein Samurai eigentlich ist. Ich wusste auch nicht, was der Unterschied zwischen einem Samurai und einem Ronin ist. Und so vieles weitere. Wusste ich alles nicht.
Und weißt du es denn jetzt?
Jetzt weiß ich es, jetzt habe ich es nämlich gelernt. Und ich wusste auch nicht, deswegen gleich mal Triggerwarnung an alle, ich wusste nicht, dass das Thema Suizid in diesem Genre so wichtig ist und so präsent. Vielleicht ist es auch nur so präsent jetzt in den 3 Filmen, die ich mir ausgesucht habe, aber es ist schon immer so ein Bild oder so ein Thema, das mitschwingt und das es immer irgendwie gibt. Fand ich interessant, wusste ich nicht, war mir auch komplett neu, dass das da so ein Ding ist. Aber da komme ich auch gleich nochmal zu. Nur schon mal Triggerwarnung, das wird öfter nochmal erwähnt, weil es doch relativ wichtig ist, gerade in dem einen Film. Genau, die 3 Filme. Der erste Film 1985. Ich habe nochmal extra nachgeschaut. Der wird ja wirklich Ran ausgesprochen, laut Internet. Siehst du das auch so, ja, dass der R-A-N gibt es bei Prime zu streamen? Und der ist von der Regie-Koryphäe Akira Kurosawa. Den Namen kannte ich schon. Ich musste aber dann auch erstmal ein bisschen nochmal nachlesen und habe dann gelesen, der war ja relativ fleißig, der Kollege. Der hat ja echt viele Filme gemacht und ist in dem Genre, glaube ich, schon nicht so unwichtig und hat auch, glaube ich, durch das, wie er Filme gemacht hat, sei es, und da wird der Tax jetzt nochmal wach, sei es, ja, wie er mit Farben, mit Kamerawinkeln, mit überhaupt mit Kamera im Allgemeinen spielt, da haben sich ganz viele, glaube ich, danach auch inspirieren lassen, kann man so sagen. Also der hat schon Meilensteine gesetzt, ne, der Typ.
Ja.
Kann man so sagen. Und es gibt ja auch in dem Ghost of Tsushima gibt es ja auch so einen Kurosawa-Modus dann, ja, der das Spiel, genau, dann nochmal anders visualisiert.
Erstmal kurz eingeschaltet habe.
Ja.
Was unglaublich geil ist, weil er nämlich auch den Ton ändert.
Aha.
Und so andere Sachen, wie du schon gesagt hast. Ich meine, der stellt auf Schwarz-Weiß um, weil viele seiner...
Ach, das Farbklima, den Ton. Mhm. Ja.
Nein.
Ach so, den Audio-Ton.
Audio-Ton und sonst halt auf Schwarz-Weiß. Weiß.
Farbklima. Genau, sonst Schwarz-Weiß. Also weil zum Beispiel der Klassiker schlechthin von ihm, 7 Samurai, ist halt Schwarz-Weiß. Und daran orientiert sich das dann, aber der Ton kommt dann halt auch und da ist halt auch mehr Bass und Flammen zum Beispiel sind viel kräftiger und größer. Das ist richtig geil. Also ich habe es damit jetzt nicht gespielt, sondern spiele jetzt erstmal normal, aber werde schon immer wieder mal reinschalten, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall habe ich herangeschaut. Ich sage zu dem Film gar nicht so viel. Das ist ein monumentales Epos-Teil, also 160 Minuten. Spielt im 16. Jahrhundert. Es geht um Fürsten, einen Fürsten, der seinen 3 Söhnen im Prinzip das Königreich vererbt oder auch nicht. Und dann geht es um ein Muster, das wohl bei Kurosawa immer wieder auftaucht. Das ist der Kreislauf der Gewalt. Am Ende geht es halt wirklich um einen Kreislauf der Gewalt. Ja, kann man so sagen in diesem Film. Über 160 Minuten. Ich fand den, weißt du, was der für ein Flair für mich ausgestaltet hat, Christian? Das ist so ein Film, den könnte man so an einem Sonntag so auf der Couch, da läuft der so auf dem Fernseher und da ist man einfach so drin, so ein bisschen so, wahrscheinlich ein japanischer Ben-Hur, um es mal vielleicht so zu sagen, einfach so ein Monumental-Epos, ja, so ein Monumental-Epos, ja, der auch seine Längen hat, sage ich ganz klar, das habe ich übrigens bei allen 3 Filmen mein Thema, bei einem sogar noch ein bisschen stärker als bei den anderen, diese Art, wie die Kollegen die Filme machen, da ist einfach immer so ein bisschen... Viel Pathos, aber Pathos ist manchmal auch einfach nur Ruhe, wo sie dastehen und schauen oder dastehen. Ja, das ist, gehört einfach, glaube ich, dazu. Also das ist einfach die Art, ne? War schön, war cool zu sehen. Ich habe auch vieles, ich habe den nicht als erstes geschaut. Ich gebe euch nur die historische Reihenfolge sozusagen. Aber in dem habe ich auch viele Motive, ich habe den als letzten von den 3 geschaut, habe vieles wiederentdeckt, was ich vorher gelernt hatte. Zum Beispiel Harakiri, also dieser Selbstmord, der aber ja mit einem bestimmten Muster folgt. Also der ist ja wirklich, das ist ja nicht nur einfach so, der bringt sich jemand um, sondern das ist ja ein Statement im Prinzip, Harakiri zu begehen. Kennt man auch im Deutschen, benutzt man wahrscheinlich oft den Begriff mal so Harakiri oder liest zwar, aber dass es einfach Suizid heißt, aber ein besondere Art von Suizid, ja, wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ne? Ich habe den auch schon oft gelesen, aber ich wusste gar nicht, was dahinter steckt. Was ist der andere Begriff? Den habe ich jetzt leider vergessen. Jetzt wollte ich eigentlich, ich wollte pausen. Seppuku, gell?
Eigentlich heißt er Seppuku.
Ja.
Diese ritualisierte.
Genau, genau. Und Harakiri ist eher der westliche Begriff auch. Kann man das so sagen? Oder der verwestlichte Begriff?
Genau. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie es dazu kam, dass man eben, warum Harakiri. Aber das ist, in Japan würde keine Harakiri
sein. Ja, auf jeden Fall hauen die sich einen Dolch in den Bauch und schlitzen sich den Bauch einmal von links nach rechts auf. Das ist im Prinzip so mal ganz flach, ganz platt gesagt, was da passiert. Es überlebst, glaube ich, so leicht nicht. Ja. Genau, das kommt da auch so kurz mal vor, aber das ist jetzt in diesem Film gar nicht so wichtig. Aber der war auf jeden Fall schon epochal, ist aber auch was, wo ich sage, muss man drauf eingestellt sein, muss man Bock drauf haben, aber ich fand es schön. Schönes Genre. Allerdings, wie gesagt, ich habe mal letztes gesehen. Ich sage euch jetzt, welchen ich als erstes gesehen habe, und zwar 13 Assassins von 2010 von Takashi Miike. Der ist ja auch relativ bekannt, ne, der Kollege, der Takashi Miike. Den hast du schon oft erwähnt, Christian.
Ein paar Mal erwähnt. Also er hat ein paar echt geile Kracher gemacht, aber der hat auch viel Schrott gemacht. Ich meine, den Film, den du ja dann getauscht hast, diesen Blade of Immortal, war zum Beispiel, das war sein 100. Film, den er gemacht hat.
Ah, brutal. Okay, krass.
Er hat Output vom
Film. Ja, da steht, er hat über 100 Filme gemacht. Manche sind auch wirklich so, also der ist auch nicht zimperlich, also da wird auch mal ordentlich Blut und Action gezeigt. Der ein oder andere Film ist auch, glaube ich, relativ verschrien, beziehungsweise hat für Skandale gesorgt. Aber
The Killer.
Ja, genau. Hatte ich auch gelesen. Aber allgemein hat der eben diesen 13 Assassins gemacht. In dem Film habe ich am meisten gelernt. Das war der erste, den ich geschaut habe. Da habe ich verstanden, was ein Samurai, was ist ein Ronin. Ich habe auch endlich diese Frisuren gecheckt, so dass so ein Samurai hat ja eine ganz spezielle Frisur auch. So vorne so die Haare wegrasiert und links, rechts und hinten so ein Zöpfchen. Das ist ja wirklich so, das gehört halt da dazu, ne? Das muss man halt auch dann wissen. Und wenn ich jetzt dann in dem Spiel so jemanden sehe oder so, dann weiß ich gleich, das wird wahrscheinlich ein Samurai sein oder das hat damit was zu tun. Das war mir halt vorher alles nicht bekannt. Ne? Da habe ich mir das angeschaut und habe mir nur gedacht, okay, lustige Leute. Der hat krasse Action. Also das kann man schon sagen, das ist von den dreien, die ich geschaut habe, der Film mit der meisten Action. Unglaublich viele Kampfszenen, die aber, würdest du jetzt sagen, Christian, geile Choreo? Also ich fand das schon beeindruckend, wie die das so gemacht haben in einem Dorf, wo im Prinzip 13 Assassinen gegen weiß nicht wie viele Gegner kämpfen. Hatte ein bisschen so dieses 300-Flair, also sie sind halt total unter Unterzahl, aber sind halt trotzdem cool und nutzen auch die Umgebung recht gut aus mit so ganz geilen Effekten, mit so Gittern, die irgendwie rausfahren, um die Gegner einzukesseln und die, ja, das ist echt cool gemacht. Und ich habe
da sich echt viel Mühe gegeben. Die Action ist richtig, richtig
schon cool gut, geworden. Oder? Also würdest du sagen, in dem Genre ist das schon sehr gute Action. Ich fand es auch echt, echt stark. Also
richtig, genau. Also Blade of Immortal ist eben auch ähnlich actionreich und auch ähnlich gute Action. Geht aber ein bisschen andere Richtung. Deswegen habe ich dir dann doch empfohlen, lieber was anderes zu nehmen, weil es dann doch zu ähnlich wäre.
Ja.
Es ist übrigens auch ein Remake, ne?
Also ja, ich glaube, genau, das ist auch ein Remake. Und der hatte am wenigsten Längen und der war wirklich, das war so eine typische Erzählung, das war jetzt keine Rache-Thematik, sondern das war halt ein böser Fürst, der im Prinzip alles hinunterreißt und die 13 Assassinen nehmen sich vor, dass sie den zur Strecke bringen. Und ja, der ist natürlich ein Fürst oder sonst, was ein Shogun oder ein Fürst, weiß ich auch nicht ganz genau. Auf jeden Fall ist der halt entsprechend ausgestattet mit Soldaten und jeder Menge Power. Und sie sind halt nur zu 13. Was aber echt ziemlich cool war. Und ich fand die Action geil. Hin und wieder die Action ein bisschen langwierig. Irgendwann hast du auch gedacht, okay, jetzt ist auch mal wieder gut. Aber das ist halt vielleicht eher das Genre des Films. Aber echt gut unterhalten. Und von 2010 hat man gefühlt nicht gesehen. Also war schon echt, echt stark. Genau, und Harakiri ist ein ruhigerer Film, so also erstmal auf dem Papier, auch mit, der heißt schon Harakiri, da könnt ihr euch denken, da geht es sehr stark um dieses Thema. Da will ich auch zur Handlung gar nicht so viel sagen, weil ich fand es eigentlich ganz geil. Ich wusste ja zu den Filmen echt gar nichts, ich habe die einfach halt geschaut, ohne irgendwas vorher zu lesen. Und bei dem Film fand ich sehr geil, Christian, das kannst du vielleicht auch bestätigen, wie der so die Story erzählt, weil du am Anfang dir einfach nur denkst, okay, oder da passiert was, und dann gibt es auch Rückblenden, und wie die Rückblenden dann so Hand in Hand gehen, fand ich echt gut gemacht, also richtig gut gemacht. Der hatte nur brutale Längen, meiner Meinung nach. Der wäre ein Top, also der wäre sogar vielleicht in meine Top-Liste gekommen, wenn er von dem Jahr wäre. Wäre der sogar reingekommen, wenn der könnte 20 Minuten, 30 Minuten kürzer sein. Geht halt knapp über 2 Stunden, und da sind wirklich Szenen oder Bereiche drin, wo ich sage, das hättet ihr euch entweder ganz sparen können oder halt wirklich kürzen. Das war dann schon too much. Das war dann einfach.
Ja, ja. Also A, das ist halt echt die japanische Art. Ich habe ja das auch ganz oft, dass bei japanischen Filmen ich sage, 20, 30 Minuten weniger hätte dem auch gut getan. Bei Harakiri gebe ich dir sogar fast komplett recht. Mir hat er trotzdem halt sehr gut gefallen, weil das, also mir hat er, glaube ich, also mir hat das Original noch viel besser gefallen. Das Original hat aber auch nicht weniger Längen.
Okay.
Die sind klassischer, ich fand nur die Längen sind besser gemacht, weil die sind so wie bei Rand. Das ist so pathetische Längen von der Einstellung her, von der Stimmung her, die dann halt dazugehören. Und wenn man sich darauf einlässt, dann passt das, aber wenn man halt nicht drauf gefasst ist und sowas, dann sagt man so.
Ja. Ja, aber der war von der Machart und von der Optik und auch von diesen, wenn es dann zu schneien anfängt und so, das war schon echt geil. Also war schon echt geil gemacht. Richtig, richtig cool. Und ich habe auch bei dem einiges so noch über diese ganze Kultur gelernt. Ich kann jetzt sagen, das lohnt sich wirklich. Ich habe jetzt, wenn ich Ghost of Yotei spiele, ich habe jetzt noch viel mehr Bock auf das Spiel.
Ja, aber das zieht mir auch rein, diesen kulturellen Hintergrund, dass man das da mitbekommt. Das finde ich auch mega spannend.
Ich bin jetzt gespannt, ob das Spiel dadurch anders funktioniert. Mhm. Ich musste sagen, sage ich noch 2 Sachen, dann haben wir das Segment auch schon an der Stelle durch. Also daran habe ich bei Prime gestreamt. Da gibt es eine japanische Tonspur, deutsche Untertitel. Ich habe dann auch mal geswitcht, weil ich dann, ich war dann so, hab dann kurz mal nebenher geschaut sozusagen noch und habe dann auf Deutsch gestellt, einfach um ein bisschen mehr mitzukriegen, weil der ist halt schon sehr lang. Aber grundsätzlich fand ich das geil. 13 Assassins und Harakiri habe ich beide bei Apple TV gekauft, und was mich unfassbar genervt hat, bei dem einen stand dabei, dass japanisch Audiospur dabei ist, die war einfach nicht da. Ich habe dann auch gegoogelt, ist in Deutschland aus irgendeinem Grund die japanische Tonspur nicht drin. Also habe ich den auf Deutsch dann geschaut. Und bei 13 Assassins habe ich auf Deutsch geschaut, und Harakiri habe ich auch auf Deutsch geschaut, weil da war gar keine japanische Tonspur drin.
Ach komm. Ah, das ist sehr schade.
Ah, nee, Schmarrn. Nee. Harakiri, noch besser. Harakiri, glaube ich, war der, da gab es eine japanische Tonspur, aber keine Untertitel. Also gar keine Untertitel. Nicht mal englische, sondern gar keine.
Nee, also auch bitte Ghost of Yotei auf Japanisch mit Subs spielen.
Ja, 100 Pro. Das ganz fix, fand ich jetzt auch bei Ran, ehrlich gesagt, vom Flair her dann nochmal geiler, macht unglaublich viel aus, einfach auf Japanisch das sich zu geben, ja. Mache ich beim Game
und
auch.
Den hatte ich dir zwar empfohlen, aber der ging so ein bisschen unter, und ich weiß auch gar nicht, ob man den, ich glaube, den kriegt man in Deutschland aber auch recht gut, aber da weiß ich immer nicht, wie es mit O-Ton und sonst was ausschaut. Lady Snowblood.
Also, ja, den habe ich jetzt sogar noch auf der Liste, den schaue ich vielleicht trotzdem noch, aber das war echt ein bisschen nervig, dass ich habe dann auch verglichen, also es lag nicht nur an Apple TV, sondern anscheinend, den gibt es auch bei Prime und so weiter, und die haben alle das Thema, da schreiben sie Japanisch hin und es gibt kein Japanisch. Warum die Tonspur nicht dabei ist, ich kann es euch nicht sagen. Super strange. Und da kann man manchmal nicht mehr drauf vertrauen, was da steht, weil dann merkst du erst, wenn du schaust, dass die Tonspur doch nicht dabei ist, was halt super scheiße ist, ehrlich gesagt.
Ja.
Ja, ich hätte gerne, Harakiri hätte ich super gerne auf Japanisch geschaut, weil der hat auch viel Dialog, und das fand ich ein bisschen schade. Aber cool. Also wirklich, Christian, erstmal deine Tipps fand ich super geil, weil die Filme alle drei sehr unterschiedlich sind. Ich habe in allen dreien verschiedene Dinge gelernt. Was noch ein Thema ist, bin ich gespannt, ob das im Spiel auch so ist, bei 13 Assassins und bei 13 Assassins besonders. Ich kann die Leute nicht unterscheiden. Es liegt jetzt nicht daran, dass es Asiaten sind, sondern das Hauptproblem ist ja zusätzlich auch noch, die haben alle die gleiche Frisur, weil sie alle Samurai sind und haben alle das Gleiche an. Es fällt mir sehr schwer, die zu unterscheiden. Sehr schwer. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, ob du dich da schon reingesehen hast, aber bei mir keine Chance.
Also es kommt immer drauf an. Jetzt bei den Filmen weiß ich es jetzt nicht mehr, aber beim Spiel geht's, weil das spielen zwar auch eher so Truppen und Samurai mit, aber es geht ja hauptsächlich um diese Outlaws.
Ja, ja. Ich glaube, die haben immer irgendwas Besonderes, dass man sie wiedererkennt wahrscheinlich. Ja, aber super cool. Und das würde ich empfehlen, wenn ihr mal irgendwas, wenn ihr mal in irgendein Ding oder in irgendein Thema reinfühlen wollt, gar nicht, weil ihr dann Videospiel spielen wollt oder so wie bei mir, sondern einfach, wenn ihr sagt, ihr habt gar keine Ahnung, ihr hört dauernd Begriffe wie Samurai und Ronin, habt keine Ahnung, was es ist, einfach mal Filme schauen. Das ist eigentlich sehr einfaches Lernen von diesem, ja, unerfahrenen oder von diesem Bereich, den man bisher überhaupt nicht kannte. Fand ich sehr cool. Und ich bin jetzt, glaube ich, mehr drin und ich werde dann berichten. Nächste Play berichten wir eh von Ghost of Yotei, ne, Christian?
Auf jeden Fall.
Fix. Sehr, sehr cool. Danke für deine Tipps. Und Lady Snowblood habe ich auch noch auf meiner langen Liste. Das wird auch noch kommen die nächsten Tage.
Der dann ja nicht nur Inspiration für Kill Bill war, Whole Bloody Affair, dieses Jahr noch im Kino. Sondern auch ganz stark, glaube ich, hier Einfluss auf Ghost of Yotei hatte.
Ganz wichtig noch, ich habe durch das Schauen jetzt nochmal richtig Bock bekommen, Kill Bill mal wieder zu schauen und habe dann die News gesehen, dass diese The Whole Bloody Affair ja Ende des Jahres im Kino kommt. Das heißt, die beiden Kill Bill-Filme zusammen in einem Film überbrückt mit einem neuen Anime. Ist dann so ein 4-Stunden-Brett. Habe ich schon Bock drauf. Also
Whole Bloody Affair deswegen, weil die im Westen schwarz-weiß gedreht ist, also gesendete Szene, dem Kampf von der Bride gegen die Crazy 88 auf schwarz-weiß ist und im japanischen Original ja auf Farbe. Mhm. Wo ich hin und her gerissen bin, weil ich finde die farbige Version natürlich geil, weil so viel Blut, aber stilistisch ist die Schwarz-Weiß-Version schon auch richtig geil, weil ich habe erst vor kurzem nochmal die europäische Version geguckt, war die europäische Release halt, aber ich habe ja die japanische Version auch daheim und schon gesehen und muss sagen, das nimmt sich nicht viel, also.
Aber trotzdem, ich habe irgendwie Bock hier auf Tarantinos Justice League, oder wie hieß der Snyder Cut, 4 Stunden Zeugs, ja, war das schon, ne?
Ja,
genau, aber ich habe schon Bock drauf, weil ich habe jetzt wieder Bock auf Kill Bill, aber da warte ich jetzt schon auf den Cut. Ich glaube, den gebe ich mir dann. Habe ich Bock drauf. Ja, sehr, sehr cool. Dann haben wir noch ein paar Quickies für euch. Wir sind mit dem Main-Content eh schon durch. Lieber Fips, du hast jede Menge Quickies, die kannst du jetzt nochmal ganz schnell durchrattern und der Tax hat am Ende auch noch eine Quickie-Warnung für alle da draußen.
Ja, die mache ich aber wirklich quick, weil da ist kaum was quick dabei, was wir noch nicht drüber gesprochen haben und was viel Erwähnung rechtfertigt. Ich habe Megan 2 geguckt, also Megan, diese Killer-Cyborg-Androiden-Puppe aus Megan, dem ersten Film, hat in Megan 2, haben sie irgendwie einen ganz seltsamen, wie nennt man das, ja, Actionfilm draus gemacht, eine Action-Comedy draus gemacht aus dem ehemaligen Horrorfilm. Und wie sage ich es nett, es funktioniert halt beschissen. Also ich meine, ne? Wenn ich nicht mit einem Horrorfilm gerechnet hätte, hätte ich vielleicht sogar mal schmunzeln müssen. Aber so habe ich mir immer nur gefragt, was passiert denn da eigentlich? Also ganz, ganz schräge Entscheidung. Hast du den gesehen, Christian?
Nee, noch nicht, aber genau aus diesen Gründen, weil ich schon genau das gehört habe.
Nee, ich
fand den ersten schon richtig gut.
So. Ja, der erste war schon so mittelmäßig und der zweite war einfach nur ein schlechter Action. Also braucht man nicht gucken, wirklich nicht.
Nicht gucken.
Dann hatten wir The Retirement Plan, habe ich noch geguckt, mit Nicolas Cage. Ah, ja. Es ist ein typischer Nicolas Cage Action-Comedy. Also entweder du magst ihn in der Rolle oder du magst ihn in der Rolle nicht. Ich fand es ganz unterhaltsam. Es ist natürlich alles andere als ein guter Film, aber mit hier Ron Perlman und Nicolas Cage und so. Es ist ganz lustig besetzt und es macht einfach Spaß zum Anschauen. Also ich fand den okay. Nicht weltbewegend, aber okay.
Okay, cool.
Was habe ich noch geguckt?
Oh, dann hast du ein paar, glaube ich, die wir schon mal erwähnt hatten. Da kannst du jetzt
auch noch. Genau, deswegen gehe ich da jetzt einfach auch noch mal schnell drüber. Final Destination Bloodlines, da gehe ich einfach voll beim Christian mit. Da brauche ich gar nicht mehr dazu sagen. Der war richtig schön, hat richtig Spaß gemacht. Also große, große Empfehlung auch von mir. Dann hatten wir Sinners hier mit Michael B. Jordan in Doppelrolle. Die Vampirgeschichte, die bei mir besser funktioniert hätte, wenn ich vorher nicht schon gewusst hätte, was passiert. Also ich glaube, das hätte so ein zweites From Dusk Till Dawn sein können, vom Überraschungseffekt, wenn du vorher nicht weißt, dass da halt dann Vampire auftauchen. Aber so war's. Okay, ja, ne? Also
warst du nicht auch so sehr angetan? Da frage ich kurz nach, wegen Sound und so, da soll doch irgendwie das besonders geil sein.
Das war da schon richtig cool, ja. Also auch gerade diese Südstaaten-Musik und was sie da so alles reingebaut haben und so. Mhm. Und das ganze Setting, die ganze Stimmung und so ist schon richtig, richtig cool.
Ja, aber aus irgendeinem Grund, so im Gesamten hat er mich jetzt auch nicht extrem vom Hocker gehauen, aber gucken kann man, wenn man nichts gegen Vampire hat, schon. Genau, und dann hatte ich Mission Impossible, The Final Rectum, habe ich geguckt. The Final Reckoning.
Ich glaube, du hast dich versprochen.
Nee, der war für den Arsch. Also den habe ich nicht mal zu Ende geguckt. Ich fand den so beschissen, ganz ehrlich. Ich glaube, Tax fand ihn, hast ihn, glaube ich, auch geguckt und fandst nicht so schlecht, ne?
Ja, ging so, ja.
Nee, also ich fand es ganz übel, war echt zu viele Rückblenden auf die letzten Filme. Das war so ein Versuch, nochmal eine Riesenladung Fanservice aus dem Hänger zu kippen.
Und ja, oder man Tom feiert Cruise, sich selber. So, das ja, ist so, das irgendwie. Also gar ja, nicht
Tom die Cruise, Fans, der sich selber ja, feiert, ja, ne? Das will ich eigentlich nicht sehen. Ja. Also, nee, also war überhaupt nicht meins. Ich habe es, glaube ich, nach Stunde 10 oder sowas habe ich es ausgemacht. Ich gesagt, nee, gucke ich mir jetzt nicht mehr an. Also es hatte mit Mission Impossible, die ich ja mal recht gerne mochte, die Reihe echt nicht mehr viel zu tun.
Okay, aber du hast wenigstens einige Sachen jetzt mal aufgeholt und auch noch deinen Fips-Senf dazugegeben. Yeah, jetzt kann es der Tax noch warnen. Tax, du hast was auf die Liste und meinst, ja, dann musst du
uns alle nicht warnen. Ich dachte auch, das ist ein witziger Film, The Resort, echt nicht angucken, müssen wir nicht drüber reden.
Wo Finger läuft weg. Der denn nicht? Das ist schon wichtig für die Warnung.
Ich weiß gar nicht mehr, war Netflix oder Prime irgendwie, entweder oder. Ich
ein generischer Titel. Alles das Gleiche. Ich glaube, ich noch gar nicht, weiß gar nicht, was das für, welcher war denn das?
Ich hab einen Arbeitsauftrag an die AI-Gruppe von Apple. Die sollen eine Unified App bringen, dass ich einfach nur eine schöne Liste von Filmen sehe, sagen, was ich gut finde und nicht, dass ich zwischen den Sachen hinher entschalten soll.
Der Tag mag Trillion, das nicht. Der mag sein
Netflix. Trillion für meine Filme, das hätte ich gerne.
Aber du musst uns jetzt kurz nochmal
sagen, was das für einer ist, weil es gibt so viele Filme, die der Resort
ja, ist es der von 21, ist der relativ aktuell?
Ja, ist ein relativ neuer Film. Da
gut. Mit so vielen Leuten in Hawaii gehen, um irgendwie so eine Geistergeschichte zu gucken.
Das müssen wir jetzt schon,
du kommst jetzt auch nicht raus. Der auf Letterboxd eine Wertung von 1,4 hat.
Ja. Ist es der? Ist es hawaiianische Insel? Hawaiianische ja,
genau,
Insel-Tax?
Genau, der ist das.
Ganz aber warum guckst du sowas?
Man kann sich nicht immer das Programm auswählen.
Das würde ich nicht warnen, weil jeder, der sich das dann anschaut, ist selber schuld.
Ja, so ist das. Ein Kommentar ist auch immer: guck mal, da sind nur 2 Sterne, das lohnt sich nicht, ja.
So ist also, der hat, bei IMDb eine, der hat bei IMDb eine klassische 3,1. Das ist bei schon. Also das ist nicht mehr in der Kategorie Trash im Normalfall, das ist dann einfach richtig beschissen. Ja, ja gut, aber du wolltest deine Warnung aussprechen, das hast du ja auch wieder nur für die Hörer gemacht, dass die jetzt nicht aus Versehen den Film schauen. Deswegen vielen Dank für dein selbstloses Schauen. Leute, heute war es ein bisschen länger, aber der Content war fabulös. Ich kann nur sagen, in 2 Wochen hören wir, wie Ghost of Your Tales auf jeden Fall, Christian. Na, ich werde das jetzt dann gleich nochmal kurz anspielen. Ich will es unbedingt endlich sehen. Und der Tax wird uns sagen, wie gut sein Fernseher bei Games performt.
Absolut, absolut, ja.
Gell? Und der Fips hat sicher auch dann bis dahin wieder lustige Sachen gespielt. Vielleicht irgendwelche Early Access Sachen oder so. Unser PC-Jünger hier, der spielt ja auch mal gerne so neues Zeug, das es noch gar nicht so richtig gibt.
Ja, muss man mal angucken. Ne?
Sehr geil. Dann, danke fürs Hören. Ich hoffe, die Folge gefällt euch. Gebt uns Feedback. Und ansonsten, ihr hört uns wieder in circa 2 Wochen. Und dann sprechen wir über Spiele. Bis dahin, schöne Zeit. Ciao, ciao.
Servus.
Tschüssi.